Ja, genau, wir haben es tatsächlich geschafft, die wundervolle Freddy Ferkower einladen zu dürfen. Sie hat auch zugesagt, was komplett verrückt ist irgendwie. Genau, die Freddy hat viele Dinge gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie war einmal bei den Neos, macht Sex-Positiv-Partys, ist begeisterte Schwimmerin, hat ein Faible für Sternzeichen oder Astrologie an sich, sagen wir so. Ist eine Koryphäe auf Austro-Twitter, hat furztrockenen, arschgeilen Humor. Hatte mal einen Krypto-Podcast, kommt aus dem Ostblock wie auch ich, weswegen wir eine super geile Connection haben, sag ich mal. Hat wahrscheinlich auch eine Ostblock-Mama dementsprechend und hat sich tatsächlich Zeit genommen für uns drei Verrückte.
Sehr gerne habe ich das gemacht. Ich liebe ja
Ja, danke.
Podcasts als ehemalige
Danke, dass du Zeit genommen
Podcasterin.
hast. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und dich darauf einlässt mit drei mental instabilen Plaudern.
Ich bin auch mental instabil, also willkommen in unserer mental instabilen Runde. Das wird
So.
jetzt instruktiv, hoffentlich.
Mach mal einen Sesselkreis.
Kuhkreis.
Zwangsjackenhack.
Falls ihr wundert, warum ich falsch klinge, ich esse nebenbei gebackenen Emmentaler. Der Mario hat mich gezwungen, das Intro zu machen. Obwohl ich ihm gesagt habe, ich esse noch. Gibt es irgendein Thema, Freddy, was du gerne reden wollen würdest? Brennt dir was auf der Seele eigentlich gerade schon? Oder sollen wir einfach
Ja,
fragen?
nicht wirklich. Also mir brennt ja immer alles auf der Seele dank meines ADHS. Also meine Aufmerksamkeit shiftet sehr leicht. Jetzt zuletzt auf Twitter war ich beschäftigt mit dem Anschlag auf den Premierminister. Habe ich auch schon
Stimmt.
einen halben kleinen Shitstorm bekommen.
Also.
Und ja, weil mein Mitleid sich halt einfach in Grenzen setzt. Der Fico ist verantwortlich dafür, dass die Slowakei ein bisschen urbanisiert ist. Er sägt an den demokratischen Strukturen, er sägt an ja, so Dingen wie Gewaltenteilung, eher ein bisschen wie Orban. Und der Typ, den der niedergeschossen hat, ist ein 71-Jähriger, der genau das auch angesprochen hat. Und dem es auch wahrscheinlich wurscht ist, dass er jetzt sitzen wird. Und es ist halt aber in der Slowakei ein bisschen die Unterzahl von Leuten, die das halt sehen, weil die meisten halt wegziehen. Das sind halt Ostblockländer, ne? Die meisten akademischen Familien oder Akademikerfamilien, sage ich mal, ziehen weg.
Das denke ich
Und
auch, ja.
deshalb, ja, ich sage nicht, dass ich es gut heiße. Man sollte auf jeden Fall niemanden gut totschießen oder so. Aber mein Mitleid hält sich in Grenzen und ich habe Compassion zu dem Typen, der 71 ist und das gemacht hat, sagen wir mal so.
Die Teufel, die Karib, aber es ist ein bisschen schwierig in Slowakei nicht, weil ich meine, so wie in Österreich, die Leute oder die Politiker setzen sich inhaltlich gar nicht mehr miteinander auseinander. Miteinander auseinander, ja doch. Sondern die fahren sich nur mit dem Arsch ins Gesicht und beschimpfen sich und jeder ist der nächste, weiß nicht, Hitler oder
Ja.
der nächste Stalin. Und es gibt ja inhaltlich, obwohl die urviele Schnittmengen ha haben könnten, ist automatisch, sobald eine Idee aus einem anderen politischen Lager kommt, das Schlimmste, was du jemals gehört hast. Und der ist ein Marxist oder der eine ist der nächste Hitler, eben Hitler und wir werden alle sterben und die Welt. Ich glaube, halt dieses aggressive Schwarzmalen von jeder Idee, die nicht meine eigene ist, kann ja im Endeffekt nur dazu führen, dass die Leute irgendwann die Angst bekommen und was ändern wollen. Weil wenn ich jetzt
Ja,
mal
also
höre,
bei
die
uns,
Farbe wird alle
ja,
umbringen,
das,
wie die machen
ja.
wollen.
In der Slowakei ist Infokrieg extrem groß, also der Russlanddruck ist auch total bemerkbar. Und die Slowakei kann die Demokratie auch nicht so gut wie Österreich. Also man kann jetzt streiten, wie viele Parteien eine Demokratie braucht, aber ich glaube, in der Slowakei tun bei einer Nationalratswahl so circa 17 Parteien an. Also man gründet sehr schnell eine Partei und man ist sehr schnell eine Splitterpartei. Und dadurch, also das Machtverhältnis ist ganz anders wie hier in Österreich und es geht auch sehr viel weniger weiter. Es wird nie eine Regierungsperiode auch zum Ende geführt, weil sie sich alle komplett streiten und irgendwelche teilweise Vollbauern sind. Und
Gut, das ist Österreich aber auch voll.
das ist
Ja, ich
halt
denke mir
wirklich
gerade.
urtraurig zum Zusehen. Es gab auf Twitter ja eh auch dieses Video von diesem slowakischen EU-Abgesendeten, der eine Taube da hinschießen ließ. Sie haben halt auch keine Ahnung, wie Politik generell funktioniert oder Demokratie. Und die Älteren sind sowieso, die kennen das gar nicht, weil die sind halt noch im Sozialismus aufgewachsen. Da gab es ja eh nur eine Partei zu wählen. Und die Jungen, die sind halt Politik verdrossen, weil wenn du 17 Parteien hast zum Wählen und davon sind 15 eh quasi dasselbe, nur mit einer anderen Font, dann ja. Also das politische System in der Slowakei funktioniert nicht so gut. Aber Eishockey-WM ist gerade und die Slowaken haben gegen die USA gewonnen. Das heißt, wir haben auch etwas, worauf wir stolz sein können gerade.
Ja, geil. Du
Warte
bist
mal, warst
noch.
du?
Entschuldige. Ja, okay, komm. Frag, frag,
Du
frag.
bist
Ich bin
noch
nur dran.
slowakische Staatsbürgerin, oder?
Genau, ich bin slowakische Staatsbürgerin, weil meine Eltern sich geweigert haben, das zu machen. Bis ich 18 war, hätten sie das machen können. Und sie wollten, dass ich verbunden bleibe mit meinem Land und so. Und ich bin mir jetzt zu schade dafür, weil ich habe hier maturiert, ich habe hier studiert, ich war hier in der Schule und ich werde keinen Einbürgerungstest machen und vor allem werde ich nicht 2000 Euro bezahlen für eine Staatsbürgerschaft,
Das ist
weil
so vielleicht teuer. Meine Schwester hat 4 Kilo hingelegt, so 2 Jahre dauert. Die wollten einen Strafregisterauszug und nach Österreich kommen, wie sie 6 Jahre alt war. Ich meine, was für ein fucking Strafregister kannst du haben mit 6 Euro?
ja,
Das
und
kannst du aber
das.
natürlich nicht beglauben. Also musst du runterfahren und selber abholen, weil das geht mit Vollmacht geht das auch nicht. Das ist, die Leute haben andere Leute.
Ja, ich müsste da auch voll in die Slowakei und Übersetzungskosten und so zahlen. Und ich sehe das nicht ein als ehemalige Journalistin und als jemand, der in der österreichischen Politik gearbeitet hat und im österreichischen Journalismus gearbeitet hat. Und als jemand, der mehr integriert ist als so mancher Österreicher und Österreicherin, würde ich sagen, sehe ich es einfach nicht ein. Also so aus Trotz will ich jetzt nicht die Staatsbürgerschaft machen, wenn es so bleibt, wie es ist. Ja, also ich
Aber hat
finde
sie.
schon gut generell, dass halt nicht jeder die Staatsbürgerschaft bekommt. Bin ich voll okay. Soll jedes Land halt handeln, wie es will. Aber ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du eine gewisse Zeit im Land lebst, hier studiert hast, hier gearbeitet hast und so weiter, sollte es ein bisschen eine Abstufung geben, ne?
Es ist auch dumm, weil das Land hat, weiß nicht, wie viel kostet eine Ausbildung? Ich habe es mir nicht gemerkt. 70.000? 100.000? Also wenn du vom Kindergarten bis halt bis zum Studium quasi hier in Österreich lebst, dann hast du das Land, der Staat hat 100.000 Euro in dich investiert und sagt dann, aber du bist keiner von uns. So schleicht raus. Also wie dumm kann etwas sein? Also einen wirtschaftlichen.
Aber ich habe grundsätzlich überhaupt eh gar keine Nachteile, außer dass die Polizei manchmal rassistische Sprüche schiebt, wenn ich schon wieder disruptiv war zu der Polizei besoffen. Und oder dass ich halt nicht wählen kann, was halt natürlich, wo ich in der Politik gearbeitet habe, besonders schmerzhaft war, ne? Weil alle gehen am Sonntag wählen und ich sitze so da, so. Aber ich meine, bei der EU-Wahl darf ich wählen, also das immerhin.
Warte mal, bei der EU-Wahl dürftest du slowakische Bürgerin in Österreich für österreichische Parteien die Ausbildung
Genau,
zahlen.
da geht
Ah,
es um
okay.
den Hauptwohnsitz. Ja,
Ah, ich
da
habe
habe ich.
gedacht, man darf nur bei so Gemeinderatswahlen und so darf man mitwählen, also EU-Bürgerin in Österreich.
Nein, ich darf bei der EU-Wahl für Österreich wählen
Oh.
mit dem Hauptwohnsitz. Dafür verzichte ich quasi auf das Wahlrecht in der Slowakei und ich muss hier den Hauptwohnsitz haben.
Verstehe.
Habe ich schon letzte EU-Wahl gemacht und das werde ich dieses Mal auch machen. Aber bei den Gemeinderatswahlen, ja, sicher kann ich für den Bezirk wählen, aber. Ja.
Ja, vor allem in Wien ziemlich wurscht, oder? Also es
Ja,
ist vielleicht
ein bisschen
in
wurscht.
Gemeinden am Land ein bisschen mehr Impact, ja.
Ja.
Aber du bist quasi noch ganz gut in der Slowakei auch verwurzelt, wie man so hört.
Naja, mein Vater wohnt jetzt quasi halbzeitmäßig dort, weil seine Freundin dort wohnt und ich bin dort auch immer jeden Sommer dort, also typisches Migrantenkind. Geschichte, ja, also schon in Österreich immer in der Schule gewesen, aber meinen Eltern war wichtig, dass ich die slowakische Schule nebenbei auch extern mache. Ich bin mit slowakischem Fernsehen aufgewachsen, ich bin mit slowakischen, also ja, ich habe schon sehr viel Verwurzelung gehabt. Jetzt habe ich es nicht mehr so. Jetzt ist es halt echt nur, wenn ich besuchen gehe, meinen Papa, weil meine Großeltern sind auch alle schon gestorben. Wir sind in der Nähe von Tschernobyl nämlich aufgewachsen, haben alle Krebs bekommen und sind sehr früh gestorben.
Boah.
Ja. Und deshalb, ja, sicher habe ich noch immer Verbindung im Sinne von, ich besuche die Familie und wir haben dort Häuser und sowas, aber jetzt an sich interessiere ich mich weniger dafür. Also ich habe es auch von meiner Mama erfahren, dass der Premierminister angeschossen worden ist. Das ist jetzt nicht so, dass ich die slowakischen Medien lese oder irgendwie super. Und es ist auch so in der Slowakei, ich meine, das wird Alltagsprolet auch kennen. Dass, wenn ich in der Slowakei bin und slowakisch rede, ich sofort erkannt werde als jemand, der nicht aus der Slowakei ist.
Waren die Österreicher nämlich Jugo und die Jugos nämlich Schwabo? Ich lebe in der Zwischenwelt, ich bin der D-Walker.
Genau, das habe ich auch. Das ist so eine typische Migrantengeschichte, ne? Wenn man zu lange im anderen Land wohnt, dann hat man kein Zuhause mehr.
Was hast du davon, wenn man gescheit Deutsch lernt?
Ja.
Weil du lernst deine Muttersprache und die Staatsbürgerschaft bekommst trotzdem nicht.
Du bist mit, ich habe dich gestalkt, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wer du bist, ganz ehrlich. I'm
Sorry.
sorry.
Das ist gut.
Aber soweit ich mich erinnern kann, bist du mit 8 erst nach Österreich gekommen, oder?
Wow, du hast mich echt gut gestalkt. Wo habe ich das stehen? Ja, ich
Ja.
bin mit 8 besser gekommen, ja.
Yeah. Also, ich habe ein paar Freunde vom Balkan und die sind halt im Rahmen des Jugoslawienkriegs dann nach Österreich gekommen, auch so ungefähr in dem Alter und so. Und bei denen war es so, die, die vor der
Slowakei.
Volksschule herkommen sind, die können halt reden und verstehen, ja, Kroatisch zum Beispiel, aber schreiben und so geht gar nicht. Und wie ist das bei dir?
Ja, also meine Eltern haben mich gezwungen, die Pflichtschule neben der österreichischen Schule in der Slowakei noch fertig zu machen. Bei meinem kleinen Bruder, der 4 Jahre jünger ist, waren sie nicht mehr so streng. Der musste das nicht. Der kann nicht schreiben und er kann nicht lesen und er spricht auch wirklich.
Er kann Slowakisch nicht schreiben und lesen, oder?
Ja, er versucht es halt immer wieder, aber es ist halt nicht
Okay, das
wirklich
ist schwierig.
verständlich. Ich kann es schon sehr gut, weil ich halt bis ich 14, 15 war, extern die Prüfungen gemacht habe. Ja, ich wurde in den Slowakischkurs geschickt und so. Ich habe auch sehr viel auf Slowakisch gelesen, also Harry Potter und so, die Zeit, das war für mich alles Slowakisch. Ich habe auch, ja, und ich kann auch viel besser Slowakisch. Also wenn ich 3 Tage in der Slowakei bin, dann merkt man nicht mehr so schlimm, dass ich nicht von da bin. Bei meinem Bruder kannst du das vergessen.
Das
Weil
ist wie bei mir und meinen Geschwistern, das ist so verrückt.
und er
Das ist
redet dann
toll.
so Slowakisch, sagen wir dazu, slowakisches Deutsch, weil er fängt den Satz slowakisch an und dann fällt ihm das Vokabel nicht ein und dann sagt das auf Deutsch und keiner kennt sich aus und es ist so, okay.
Und hat dir deine slowakische Bildung sozusagen dann im Berufsleben nachher noch was gebracht oder war das eher eine kulturelle Frage dann?
Es war so, dass die slowakische Sache hat mir insofern was gebracht. Ich hackele ja schon seitdem ich 14 bin, 15 bin, also weil ich ständig Taschengeldverbot hatte auch. ADHS. Und das Slowakisch hat mir insofern geholfen für die ganzen Studijobs. Ich habe im Museum gearbeitet oder an Rezeption in Hotels oder an Rezeption in Werbeagenturen. Also dahingehend war Slowakisch anzugeben und dass man das sprechen kann oder dass man das schreiben kann, extrem gut und wertvoll, weil da konnte ich halt bessere Jobs quasi machen, als jetzt irgendwie, nicht, dass im Mäcki-Stehen schlimm ist, ja, aber ich habe halt chilligere Jobs gehabt, weil ich halt dann mehrsprachig aufgewachsen bin. Ich kann ja auch relativ okay Spanisch. Ich kann gut Englisch und so. Und das war eh so ein bisschen mein Verkaufsargument an den Markt. Damals, bevor ich noch meine Studienabschlüsse hatte, auf jeden Fall war das gut.
Kann ja noch jemand Spanisch eigentlich? Ich glaube, ich kann nur No tienes cojones. Aber ich bin mir nicht
No
sicher, ob das
tienes
geht.
cojones?
Ja,
No.
nur ein El Estanco. Ich glaube, ich habe das keine
Oh.
Ahnung, aber ich glaube, sie verkaufen mich auf der Tankstelle. Aber Streitsuchen kann ich in vielen Sprachen.
Seit ich Italienisch gelernt habe, verstehe ich auch Spanisch relativ gut. Das sind dann doch sehr verwandte Sprachen.
Total, es ist ureasy. Spanisch ist eigentlich extrem easy. Wenn man Romanisch eine Sprache kann, dann hat man es schnell drauf, ja.
Aber gibt es gibt's da nicht auch irgendwie sechs Fälle oder irgend so was Perverses, wo man
Nein,
selbstständig
das ist Deutsch. Nein, Deutsch gibt es nur 4. Aber nein, im
aber auch
Spanischen.
Serbokroatisch, oder? Gibt es mehrere
Ah,
Fälle
genau,
auch.
das war das, ja.
Keine fucking Ahnung, ich rede nur nach Gefühl. Grammatikalisch bin ich komplett blank. Es passt meistens, der Fall, den ich verwende, passt meistens. Weil wir schimpfen eigentlich immer. Also schimpfen kann ich gut, wie gesagt. Aber warum ich was, wie ich sage, in welcher Artikel oder Fall der richtige ist, keine fucking Ahnung.
Sag mal, frisst du noch immer die Emmentaler?
Das klingt so.
Wir reden, fressen. Ja, Alter.
Du solltest auf jeden Fall nicht das Mikro im Mund
Als
nehmen.
Italiener mit Mini-Portionen. Oh, ich trinke einen Espresso, weil ich kann den ganzen Kaffee saufen.
Paps ist ja kein Italiener. Aber wenn wir jetzt schon zwei Ostblock-Kinder quasi da haben, dann die Frage, die ich mir schon öfter mal gestellt habe. Also, ich habe da lokal bemerkt, dass es da durchaus eine Separation gibt zwischen, also jetzt Balkan vor allem, Nona nicht, also Kroatien, Serbien etc. Wie ist das bei dir? Bist du in einer slowakischen Community irgendwie in Wien verankert oder ist das eh da ein großes Mischding oder?
Ich habe meine Eltern haben halt sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir da den Grip nicht verlieren. Und es gibt hier einen Verein für österreichische Slowakinnen und Tschechinnen. Und da war ich immer auf Ferienlager mit den quasi slowakischen Kindern und tschechischen Kindern, die hier aufwachsen. Da habe ich noch immer Bekannte und FreundInnen, sage ich mal, mit denen ich noch connected bin. Aber es ist mittlerweile auch so, dass ich mit meinem eigenen Bruder auf Deutsch rede. Ja, ich träume auf Deutsch und so. Ich habe jetzt auch nicht den Need danach, mich mit SlowakInnen, die hierher kommen, zu verbinden. Ich glaube, das ist etwas, was Leute machen, wenn sie wirklich frisch herziehen. Und die brauchen dann diese Community und die brauchen dann jemanden, der ihnen durchhilft und ihnen auch Sachen übersetzt oder erklärt und so. Und ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt irgendwie Erklärbär zu machen. Und ich habe meinen eigenen österreichischen Freundeskreis, sage ich mal. Und deshalb bin ich da jetzt nicht mehr so aktiv. Ich habe kurz überlegt, wieder einzusteigen und wieder mehr für den slowakischen Verein in Österreich zu machen. Aber eigentlich mag ich das nicht, weil ich sehe mich selber ja als Europäerin. Ich bin ja gegen diese nationalen Grenzen, vor allem jetzt.
Dann merkt man den Einfluss.
Ja, mit 14 angefangen zum Arbeiten, Europäerin, what else?
Aber du könntest eine Soft-Version machen. Jetzt gibt es ja für jede Stadt, keine Ahnung, Slowaken in Wien, Italiener in Hamburg, Rumänen in München. Also für jede Stadt gibt es diese Facebook-Gruppen. Oder gibt es in Graz auch sowas? Oder gibt es Grazer in Wien
wahrscheinlich? Nein, aber ich habe jetzt kennengelernt, es gibt Weltkärntner. Weltkärntner.
Weltkärntner, ja. Ach. Na, vielleicht ist das ein Soft-Einstieg, ja? Wieder etwas für die Slowaken zu tun, ohne gleich einem Verein wieder beizutreten.
Na, ich liebe ja Vereinbeitritte, leider so. Ich liebe es, weil dann komme ich rein und dann bin ich einfach so fucking unangenehm, bis man mich raushaut. Und ja.
Geil.
Könnte man gleich zu den Neos überleiten, so wie war das Ende bei den Neos?
Ja. Ich musste kurz überlegen vor dem Podcast, weil ich habe da schon, glaube ich, irgendeine Art NDA unterschrieben. Ich lese das halt nie durch.
Ja, das ist schon so lange her, oder? Ist schon,
aber ja, genau. Nein, ich bin ja auch extrem... Also nur zum Kontext, ich war nie Parteimitglied bei den Neos. Es ist mir aber schon, das möchte ich schon sagen, dass ich grundsätzlich von der Grundhaltung her eine liberale Person bin. Ich mache Sex-Positive-Partys. Ich bin dafür, dass der Staat einem mündigen Menschen nicht alles vorschreiben sollte. Ich finde, da rede ich jetzt von sowas wie Suchtmittelgesetz, da rede ich jetzt von sowas wie wirtschaftliche Sachen. Ich rede aber nicht von sowas wie Sozialhilfe. Ich sage nicht, dass Steuerraub ist. Also so, ja. Also schon gesellschaftlich liberal, wirtschaftlich kann man sich streiten, wo ich da stehe. Aber grundsätzlich war ich nie Parteimitglied und es war so, dass ich meinen Master in politischer Kommunikation geschrieben habe, mich auf eine Auszeichnung bekommen. Und nachher, nach Weiß, habe ich mich halt beworben, zuerst bei der SPÖ, bin dann auch extrem weit gekommen. Und habe dann auch eine Zusage bekommen und am nächsten Tag eine Absage, weil ich das Parteibuch habe und weil ich halt nicht in irgendeiner Vorfeldorganisation oder so tätig bin. Und das kann ich schon erzählen, weil da habe ich nichts unterschrieben. Und da war ich halt natürlich mega am Boden, weil es kommen für mich, ich bin da sehr rational rangegangen an dem, ich will in der Politik arbeiten und mir ist es eigentlich scheißegal, wo. Also es sind für mich halt einfach gewisse Parteien in Frage gekommen, gewisse natürlich nicht. Ja, also ÖVP und FPÖ habe ich kategorisch ausgeschlossen. Ich hätte auch gern für die Grünen mich beworben, aber die haben zu dem Zeitpunkt nichts ausgeschieden gehabt. SPÖ, wie gesagt, hat mich... So wie ich es bei meinen Männern mag, sehr schön hingelockt, ja, und dann komplett fallen gelassen. Und die Neos.
Am Fatal.
Ja.
Die SPÖ und, jetzt.
Und die Neos waren halt gleich am Anfang beim ersten Bewerbungsgespräch so, und ich habe sie auch gleich erzählt, weil ich kann ja eh nicht meine Fresse halten, was ich da für eine Erfahrung mit der SPÖ hatte, und dass ich halt nicht bereit bin, eigentlich Parteimitglied zu werden, nur weil ich arbeiten möchte, weil ich halt das wirklich jetzt gelernt habe, wie politische Kommunikation geht und so. Und die waren so, nein, bei uns musst du überhaupt nicht Parteimitglied werden, bei uns wird halt, also typisch Liberale halt einfach, der beste Bewerber wird gewinnen und die Neos sind noch zu jung, um irgendwie großartig Freudelwirtschaft zu machen, sage ich mal, beziehungsweise es ist ihnen ja, viele, die dort sitzen, sind auch tatsächlich davon überzeugt, dass das falsch und schlecht ist und das bin ich auch. Und dann haben sie mich halt angestellt und ich habe bis zum Schluss nicht Parteimitglied. Es ist aber natürlich so, wenn du Vollzeit arbeitest oder zwei Wahlkämpfe digital anführst, dass du dann gewisse Denkweisen, Werte und so, du kennst dann die Leute, die dann geflamed werden auf Twitter und so, dann hast du Compassion. Es ist halt so, eine Arbeit verändert dich, ja, und verändert halt ein bisschen deine Denkweise und so. Das ist sicherlich passiert auch bei mir, aber ja, es war eine coole Arbeitsstelle, ich kann nichts sagen. Die Neos haben sich angefühlt wie ein Startup, also so wie man sich das vorstellt, alle sind sehr jung, sehr flache Hierarchien, ich konnte extrem schnell aufsteigen, also ich bin von Weiß gekommen als Saufberichterstatterin und habe innerhalb von einem halben Jahr einen Wahlkampf, also den Ibiza-Wahlkampf quasi digital zur Verantwortung bekommen, weil sie halt, ja.
War da der Stolz noch?
Nein, das war genau, ich bin genau zum CASP angestellt worden. Also ich habe nur Beate als Chefin gehabt.
Okay. Das heißt, du hast nie Strolz, ist ein Techno- und Baumhugging.
Nein, also ich habe ihn schon kennengelernt und vor allem seine Social Media Leute, die ja hilarious sind. Also der Caio hat ja Stolz gemacht. diesen Instagram-Auftritt. Aber der Strolz selber war nie mein Chef, aber natürlich war er dann halt auf den Partys und so und ich habe mit ihm gequatscht und bla bla, also das schon. Aber ich habe immer nur unter Beate gearbeitet, beziehungsweise eigentlich war ich angestellt bei Neos Wien, den Ibiza-Wahlkampf, da wurde ich halt rübergestellt. So wie bei Neos Tirol habe ich auch den Wahlkampf gemacht. Da switchen die Parteien dann halt quasi die besten Leute in den jeweiligen Wahlkampf. So ist, glaube ich, der Gedanke, zumindest bei den Neos. Ich weiß nicht, ob das die anderen so machen. Manche Parteien machen es ganz sicher nicht, wie man sehen kann. Aber grundsätzlich bei den Neos wird das dann halt geschiftet pro Wahlkampf. Ja,
das heißt,
also mein Chef war davor.
Nein, Gast redet zuerst, sorry.
Nein, ich bin fertig.
Ich war gerade komplett outgezoned. Ich habe ADHS-mäßig zu viele Monitore und da hat sich was bewegt. Was zum Fick? Okay, ich habe viele Neos Fragen. Ich habe gedacht, ich rede schon aggressiv rein, weil sicher irgendwer das Thema wechselt.
Nein, es geht mir darum, ich würde gerne wissen, wie die Beate als Chefin ist.
Oh. Die Beate als Chefin war, ich stehe auf starke Frauen und sie ist eine sehr starke Frau. Sie führt das auch sehr gut. Man unterschätzt das ein bisschen, was eine Partei alles so verlangt und was die Mitglieder verlangen. Ich meine, also SPÖ-Chef wäre ich nicht gern, das wundert mich nicht. Also, die sind halt wirklich am Arsch, weil da sind halt die ganzen Vorfeldorganisationen und so und die wollen alle verschiedene Sachen und du musst alle irgendwie so, boah, also das ist ja wirklich emotional Burnout. Und bei den Neos ist es natürlich nicht so schlimm, weil sie halt noch die Jüngsten sind und so. Aber die Beate hat das sehr gut angeführt und ich habe sehr viel Respekt zu ihr. Ich bin ja halt schon noch ein Häsel und ich war einmal im Wahlkampf bei einer Pressekonferenz, wo ich ein bisschen Restfett und bin halt so mit zerrissenen Strumpfhosen und irgendwie hingekommen und da hat sie mich schon sehr bestimmt gebeten, mich umzuziehen. As she should, weil natürlich bin ich ja auch das Bild für die Partei, also ich bin da auch nicht beleidigt gewesen oder so. Ich finde, sie ist sehr nett und zugänglich und sie kann sehr gut am Tisch schauen und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig in der Politik und das wird ja, glaube ich, nur zum Nachteil dargestellt von anderen Männern und von anderen Parteigegnern, aber sie macht das schon sehr, sehr gut, sehr mamihaft. Und sie hat auch direkt nach der Geburt den Wahlkampf gemacht, ja. Also das war ja auch eine extrem arge Phase, da habe ich sehr viel Respekt für sie gewonnen.
Ich hätte da gleich Follow-up-Fragen. Man erzählt sich nämlich, dass sie phasenweise auch sehr emotional, sagen wir emotional, das ist das falsche Wort, aber aufbrausend will ich nicht sagen, laut sein kann, wenn ihr was am Arsch geht, aber so auf einmal leidend, so, keine Ahnung.
Ja, das ist sie auf jeden Fall, aber ich habe auch sehr viele andere Parteikollegen gehabt, also von anderen Parteien, das kann ich nicht sagen, dass irgendein Chef von irgendeiner anderen Partei nicht so wäre. Und das ist ja auch klar, weil es fällt ja alles auf sie zurück. Sie sitzt dann bei der ZIP 2 und muss sich den ganzen Scheiß geben von Armin Wolf und so und muss sich dafür rechtfertigen. Sie muss im Bilde sein und natürlich neigt man dann dazu. Ich kenne das ja von Haus gemacht, von meinem Verein, den ich gegründet habe. Da habe ich 55 Leute angeführt und habe verschiedene Interessen. Und das waren nur 55 Leute, ja. Und das hat mich schon voll zerrissen. Und ich bin teilweise wegen Kleinigkeiten ausgezuckt, die für das Gegenüber überhaupt nicht erkennbar waren. Warum zuckt sie jetzt aus? Aber ich habe ja im Hintergrund noch die anderen Gespräche gehabt und die anderen Interessen und so. Und das ist wirklich nicht ein spezifisches Frauending. Das ist halt etwas, was auf jeden Fall ein ÖVP-Chef auch macht, das ist auf jeden Fall was ein, was, also das ist über alle Parteien gleich. Okay. Vielleicht, dass es bei der SPÖ und ÖVP so Leute gibt, die das für den Chef machen, weil sie schon so alte, verkrustete Parteien sind, die so viel Macht haben. Aber grundsätzlich wird es immer in einer Partei jemanden geben, der halt auszucken muss und der dann halt quasi die Wahlanführer richtet. Aber sie ist nicht toxisch im Sinne von, sie beschimpft dich, deppert oder dirf oder so. Sie wird halt einfach laut und emotional, weil es halt einfach wichtig ist, dass man das halt, ja, dass man das halt irgendwie, dass sich alle zusammenreißen und dich ernst nehmen.
Und mir kommt bei ihrer vor, dass, also es gibt viele Politikerinnen, denen man also dieses Bossy-Bullshit-Label umhängt. Aber mir kommt vor, ihrer hängt man das irgendwie nicht um. Also sie hat ein extrem souveränes Auftreten, sage ich als Nichtwähler, der Neos. Und eben diese klassische, stereotypische Scheiße von wegen, nur bossy Frauen kommen in solche Positionen und so, das hängt mir irgendwie nicht um. Also ich hätte es zumindest noch nie so erfahren. Bei anderen ist das anders. Bei der Sigi Maurer, da hört man das immer wieder mal, dass das irgendwie so assoziiert mit ja, die ist halt so bei der
Beate. Noch nicht so gern? Ich habe schon ein bisschen.
Wirklich? Ah, ja, vielleicht bin ich in der
falschen Bubble. Es ist Österreich, oder jeder weiß, also hinter vorgehaltener Hand redet jeder den ärgsten Scheiß über jeden.
Ich, ja, aber ich bin ja nicht im Inzestdorf Wien, wie wir jetzt die letzte Woche erkennen.
Aber du bist klar, deine Eltern haben wahrscheinlich 105% genetische Übereinstimmung.
Ja, also dieses Bossy-Ding, sie ist schon Bossy, aber sie soll auch Bossy sein, bitte. Du willst ja keinen Chef haben, der nicht Bossy ist.
Ja, eben,
also.
Aber so auf Ebene Chefin, ja, und nicht auf Ebene irgend so ein Funzen, der sie aufregt. Weißt du, was ich meine? Also.
Nein, also sie tut sich auch nicht künstlich aufregen und deshalb wird sie, glaube ich, vielleicht weniger umgehängt. Aber ja, grundsätzlich hört man das über alle. Ich meine, Sebastian Kurz, da gab es...
Gott, wenn du gerne mit seiner Stimme anschreit, ich meine, Entschuldigung, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Ich habe jetzt das vorgegeben.
Ja, er hat bei den, ich habe ja bei Neo sehr viele Memes gegen ihn gemacht, weil da gab es ja irgendwann mal so auch, dass er so um 400 Euro einen Friseur hatte oder so, habe ich ein Meme gemacht. Hat er sich ernsthaft aufgeregt bei den Parteifunktionären der Neos, warum wir das machen und das ist so gemein und so. Und da denke ich mir, Haber, das ist Micromanagement at its finest, dass du nicht Leute, die dich da irgendwie, weißt du, davor schützen oder die dich da irgendwie teachen, so steht über und so. Also, ja. Das man muss halt schon sagen, dass grundsätzlich von allen Parteien, egal, egal welche Partei, alle PolitikerInnen, alle, auch die von der KPÖ, einen Anteil von Narzissmus haben, ja, oder einen Anteil von Egotier haben, weil sonst geht's ja nicht. Du musst dich ja gut präsentieren können, du musst gut Spins machen können, weil auch wenn du etwas persönlich so findest, wie es ist, das kannst du halt nicht immer so sagen, weil das ist ja noch immer mit der Basis besprochen und so. Du bist ja nur eine Spokesperson für die Basis, im besten Fall, im schlimmsten Fall für irgendwie kleine Kreise aus der Basis. Es ist ein scheiß Job, um ehrlich zu sein. Also es ist, alle sagen immer so, PolitikerInnen haben es so leicht. Ja, so irgendein Nationalratsabgeordneter, der SPÖ, der 15. Mensch oder der Gemeinderatsdienst, ja natürlich kassieren die 3.000 netto und kümmern sich einen Scheißdreck drum, ja. Und das ist halt wirklich, das ist eine Frechheit. Aber diese Chefs, die am meisten angegriffen werden, da sind ja wirklich die Leute, die am meisten hackeln müssen und die am meisten Shit abbekommen. Also ich, wenn ich die Gesellschaft wäre, würde ja eher auf die ganz kleinen Nationalabgeordneten gehen, von denen niemand den Namen weiß, weil sie auch nichts hackeln. Das machen ja auch nichts.
Oh, das klingt nach meinem Traum.
Spicy Truth Bombs.
Die großen Nationalrat abordnen.
Da darfst du bitte mal was sagen.
Nein, beim Kurz wollte ich nur sagen, der war ja auch bekannt dafür, dass er auch bei Zeitungen und bei Redakteuren und so persönlich angerufen hat,
um sich zu beschweren.
Also, dass er das den anderen anrufen hat lassen, sondern dass er es echt selber gemacht hat. Und das zeigt halt auch, finde ich, dass ihm sehr bewusst war, dass er wenig Inhalte hat, aber eben nur diese Marke. Ne? Und diese Marke,
ja, das hat er eben bei Parteien auch gemacht. Also, das hat er bei Parteien auch gemacht und das hat er auch bei den Verhandlungen gemacht. Also, das ist der Kurz. Der Kurz ist ja wirklich ein besonderer Typ, sage ich mal. Ganz besonders. Weil das haben die anderen Parteien so nicht gebraucht, auch der Kern nicht und so. Und das ist ein Kurz, der so viel thematisiert worden ist und der so einen Aufschwung hatte, auch an Popularität und so. Und das passt eh alles, Bruder. Chill mal, weißt du, so steh drüber. Er nicht. Also jede einzelne kritische Stimme, jedes einzelne Meme oder so, das war ein fucking Thema für ihn. Und da denke ich mir halt, ich bin eher ein Fan von ICD-10-Leuten, ja, also psychische Störungen, I love it, supi, geht nach vor, aber das war sogar mir zu hart.
Ich schwöre, ich kann da kurz mitfühlen. Ich bin auch immer gleich weinerlich, wenn mich jemand verarscht.
Ja, aber Entschuldigung, wenn du deine Karriere quasi mit einem geilen Mobil angefangen hast, ich meine, was erwartest du, was dann später passiert mit dir, meme-technisch?
Das war, je erfolgreicher du wirst, desto mehr wirst du gehatet. Das ist ja ein Zeichen, das ist ein KPI für Erfolg. Wie viele Shitstorms ich schon ich habe meinen ersten Shitstorm gehabt bei Weiß mit 23 und habe es besser ertragen, als ein fucking Sebastian Kurz der Bundeskanzler war. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Ich
meine. Warte mal, der Weiß-Shitstorm, vielleicht könnte man mal von den Neos und der Politik ein bisschen in die Richtung gehen. Also, ich habe ja Skandale reingeschrieben in die Description vom heutigen Abend, ja. Weil ich bin ja auf was gestoßen, und zwar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der Express war. War es der Express? Nein, das kann es doch nicht gewesen sein, oder?
War's
der
doch, Express? Er hat auch geschrieben, ja.
Aber initial war es irgend so ein...
Unzensuriert.
Ah, FPÖ. Gott, ja. Okay. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall unzensuriert. Mag Penisse und Brüste nicht und ertragt es nicht, wenn eine Frau was mit Penissen und Brüsten in der Öffentlichkeit zu tun hat oder da irgendwas organisiert und so weiter. Erzähl mal, was da passiert ist. Das ist ja skurril.
Genau, das war wirklich extrem skurril, weil zu meinem Geburtstag, es muss dort einfach ein Redakteur sitzen, der extrem in mich verliebt ist oder so. Und es war Corona und es war seit 1,5 Jahren keine Partys mehr von mir. Und ich habe ja quasi ein bisschen die Sex-Positive-Partys nach Österreich gebracht. Also es gab davor schon ein bisschen welche, aber entweder kleiner und oder ohne strengen Dresscode. Und ich habe mich halt als Frau nach vorgestellt und habe gesagt, hey, Sex-Positive-Partys in Leimand, was es auch gebraucht hat. Sonst hätte es Österreich auch nicht angenommen, ja. Und das ist dann super gelaufen und dann kam Corona und dann haben wir nichts gemacht. Und dann hat unzensuriert zu meinem Geburtstag, ein Jahr laufen keine Partys, auf einmal einen Artikel gedroppt mit hohe Neos-Mitarbeiterin organisiert
Das habe ich gelesen, ja.
Sexpartien.
Da habe
Und
ich auch schon.
der Artikel an sich ist eh auch voll nett. Ich denke mir, boah, Karin, du stehst auf mich, schreib mir doch, slide mir in die DMs, du musst nicht deinen Artikel schreiben. Und diesen Artikel von Unzensuriert, und da weiß man jetzt, wie der Boulevard arbeitet, hat dann Ö24 zuerst übernommen und dann hat es übernommen die Krone. Und dann, also so, ja, und es ist dann immer so ein bisschen abgeschwächter dann gesagt worden, aber grundsätzlich haben die rechten Medien zuerst berichtet. Und das Lustigste ist, dass bei Unzensuriert selber in der Kommentarspalte, wenn du bei dem Artikel schaust, mich die ganzen rechten Werners und Hans-Peter vollkommen in Schutz nehmen. Ja, so, oh, lass die junge Frau quasi.
Titten zeigen, Entschuldigung.
Wie fühlst du das dann so an, wenn so Insel-White Knights quasi auf unzensuriert für dich in die Bresche springen? Das ist ja komplett
Ja,
Abwertung.
das war eigentlich die schizophrene Sache dran, weil ich hab schon erwartet, okay, passt. Ich bin ja eine sehr provokative Person. Ich denke ja sehr wenig nach, bevor ich was sage und so, passt. Ich bin glaubwürdig. Also ich mache sehr disruptive Sachen auch in Österreich mit meinen Projekten und Aktionen, so auch sexpositiv. Sehr cool war, wie Neos reagiert haben zu dem Zeitpunkt. Sie waren mir nicht böse, sie haben mir Unterstützung geboten. Das fand ich echt cool. Das haben sie auch bei der Nachbarschaftschallenge total gemacht, wo mich internationalen Medien angerufen haben und so. Sie haben mir da Zeit freigeräumt, damit ich das machen kann in meiner Freizeit, obwohl es ihnen nicht zugutekommt. Also nochmal
Magst du
ein.
kurz erklären, was Nachbarschaftschallenge ist? Ich habe es nämlich nicht mitgekriegt.
Ja, ich habe da auf Twitter zu Corona gepostet, dass man einen Zettel aufhängen soll, dass man für die älteren Nachbarn oder für die Risikogruppen einkaufen geht. Und da war ich die Initiatorin. Und dann habe ich mit Russland telefoniert, mit England, Amerika hat es übernommen. Also das war wirklich das viralste Ding, was ich je gemacht habe. Unabsichtlich auch. Das war auch ein random Dienstagmittag so. Ich habe mir gedacht, lass es uns auf Twitter hauen. Und dann war ich halt übermannt von diesen ganzen Medienanfragen und so, da war Neos auch mein Arbeitgeber und da haben sie mich vollkommen freigeräumt und haben gesagt, du telefonier mal mit den Medien, krieg das irgendwie am Start, das ist eine coole Sache, du musst das nicht mit uns konnotieren. Also nur so als Side-Info. Zurück zu den rechten Medien. Ja, das war wirklich weird, weil der Shitstorm, ich habe dann für Weiß auch einen Artikel extern schreiben dürfen, wie es ist, wenn rechte Medien über dich schreiben oder wenn du so einen Shitstorm bekommst.
Meter, 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 Meter.
Richtig Meta, aber ich habe auch viel Geld bezahlt dafür, also passt schon. Das Ding ist halt, ich habe es eh in den Artikel reingeschrieben. Für mich war das Überraschendste, dass ich eben nicht diesen klassischen Shitstorm hatte mit du bist eine Hure und du bist Dings und bla, was man sich so erwarten würde von rechten Männern, die das lesen oder so. Sie sind auch nicht mal die Neos angegangen. Mein Problem war eher, dass sie dann angefangen haben, mir solche Texte und ihre Schwänze auf Facebook zu schicken. Also so Accounts mit WC-Familienbild und so und Kindern und so. Und das war die Art von Shitstorm, weil jeden anderen Shitstorm habe ich schon bis zu dem Zeitpunkt gekannt als weiße Redakteurin, die ganze Zeit irgendwie komische Sachen gesagt hat. I know this stuff, es bewegt mich auch wirklich nicht mehr. Also es ist so, okay, regt euch auf, auch jetzt auf Twitter, so, okay, von mir aus. Aber das war dann was Neues, weil ich habe dann erwartet, okay, ich kriege wirklich einen Shitstorm von rechts und werde jetzt so wie in Natascha Strobl oder so regelmäßig bekommt. Nein, mein Problem war eher, dass dann alle eigentlich zu mir gewichst haben so. Und mir das auch gesagt haben und auch Videos geschickt haben. Also das war die
Das
Art
geht
von
mir
Shitstorm, die
ständig.
das provoziert hat. So.
Da sind wir drei so froh, dass wir mit Hässlichkeit gesegnet sind. Das kann uns nicht passieren.
Aber geh.
Dir kann es nicht passieren, dass du irgendwem ein Penisbild schickst. Dafür musst du ja nicht schön sein. Und ich glaube, das werden die
Ach
unzensurierten
so, aber das sieht
Ordnungsmitglieder
man
auch nicht
schon
sein.
sehr oft, aber dass jemand mir einschickt, wer zu mir masturbiert, kommt nicht vor.
So, ja gut.
Mit dir kann ich es immer einschicken.
Du
Check mal
weißt es
DMs.
nicht.
Du wirst die Jarak geben.
Ja, aber Wise hat dir dann gut gezahlt für diesen zusammenfassenden Abschlussbericht, oder? Hast gerade vorher gesagt.
Ja,
Ja.
total. Also die waren auch bis zum Schluss nett zu mir. Ich meine, wir sind ja alle damals gegangen, weil weil Wise an die Börse gegangen ist. Der Algorithmus von Facebook hat sich verändert. Ja, also zu dem Zeitpunkt ist ja auch BuzzFeed kaputt geworden, dass das kein nachhaltiges Modell war oder ein Modell war, das sehr abhängig ist von anderen großen Firmen wie eben Facebook. Das war ein bisschen klar. Aber ein bisschen geweint habe ich schon drum, weil ich besonders als stellvertretende Chefredakteurin von Noisy war. Die Chefredakteurin von damals, Isabella, ist noch immer meine beste Freundin. Und das, also in der österreichischen Musiklandschaft, war das schon ein Ding, dass ich halt über Young Huren berichtet habe, über Schwaber Ortag, also über den österreichischen Rap, österreichische Musikszene, österreichische Konzerte, Festivals. Das sehe ich noch immer einen Gap, der halt fehlt. Und der halt auch nicht so gelesen, oder wenn berichtet wird, wird es nicht so gelesen oder nur so nebenbei behandelt. Noisy hat das echt gut gemacht, dass wir mit meinen Saufberichten oder mit so diesen Analysen, das hatte viele Klicks, du hast dann gleichzeitig ein bisschen was mitbekommen von der Musik und so. Ja, und deshalb ist schade, aber an sich, ja, aber weiß sowieso ein Auslaufmodell. Und ich finde es noch immer cool, dass wir alle geschlossen gekündigt haben, das war nice.
Ihr habt es alle geschlossen gekündigt?
Ja, voll. Wir sind dann, also,
Dicke
wo
Eier.
Kündigungswellen angefangen haben, haben wir uns alle als Redaktion zusammengesetzt und gesagt, Soli, und wir kündigen jetzt alle gemeinsam und Markus Lust, Hanna Herbst, Christoph Schattleitner,
Die Hanna
ich,
Herbst war
Isabella
bei
Pro.
Weiß, das habe ich gar nicht gewusst.
Shoutout.
Naja.
Ich habe ja noch viele Fragen, aber ich muss jetzt noch mal kurz zu den Neos zurückkommen, damit wir die abhaken können, zumindest für mich, ich weiß nicht, wenn man eine Frage hat. Hast du ein bisschen ein Gefühl, dass durch die Neos gerade so ein bisschen ein Bruch durchgeht und dass so ein Teil der Neos sich gerade dick nach rechts schiebt? Also ich
Ja,
merke ja ein paar,
total.
gerade hinteren Rängen und gerade bei den Männern, die haben gerade, also es
Ja.
gibt regelmäßige Takes, wo man denkt, so FPÖ-Jugend lässt grüßen, aber auch mittlerweile Leute jetzt auf der Liste für
Ja.
Nationalratsabgeordneten posten, die haben ihre Twitter-Timeline ganz schön gereinigt, muss ich sagen. Also ich weiß auch,
Ja.
worüber ich letztens Jahr mit denen gestritten habe und was davon noch da ist, ist mir nicht mehr
Ja, also als ich
gefühlt.
angefangen habe, da ging es so um Sachen wie Nachtwirtschaft unterstützen, ich als Veranstalterin fand das toll, oder Gras legalisieren und solche Dinge, die halt liberal sind. Ich habe das aber zu Corona schon mitbekommen. Also diese ganze Impfdebatte hat die Partei, also die Basis zumindest, extrem zerrissen und ich denke auch die Funktionäre, weil da geht es um Impfzwang, ja oder nein. Darf der Staat dir sagen, dass du was tun sollst, oder soll der Staat sich rauslassen? So wie in jeder Partei, auch wie bei der SPÖ, wenn wir
Ja,
jetzt denken an
mehrere
die
Meinungen dazu, ne, ist eh klar.
Listen, bis hin zu den eigentlichen ÖVPlern, die halt ein rotes Buch haben, damit sie halt draufkommen, gibt es bei den Neos genauso viele verschiedene Definitionen davon, was eine liberale Partei zu sein hat. Und natürlich hatten wir auch in der Zeit, ich sag wir, ich wähle jetzt die Grünen nämlich bei der EU-Wahl, aber egal. Die Neos hatten auf jeden Fall immer schon ein libertäres Eck. Ja, also da reden wir von Steuer ist Raub, Wirtschaft einfach komplett unreguliert lassen, machen lassen, bis hin zu den Leuten, die halt mit der SPÖ unzufrieden waren und deshalb zu den Neos gewechselt sind und
Was?
eigentlich, ja, gibt's ganz viele. Und
Kann ich
deshalb
sofort
halt dort
nennen.
waren. Und das war ja immer so ein bisschen so ein Basisfight, ja, und jeder Abgeordnete hat auch ein bisschen ein anderes Standing dazu. Aber zu Corona, da wo ich gekündigt habe, oder wo ich gegangen bin, das war dann wirklich, wirklich hart für mich, weil ich bin im Homeoffice gesessen mit meinem ADHS, meine Struktur ist weg und auf einmal zucken die ganzen Leute im Internet aus. Und egal, was du sagst zu Impfung oder zu Corona oder zu Maßnahmen zu
Du
Corona,
bist so für irgendeinen Arschloch. Also es ist egal, was du sagst, du bist garantiert
genau,
für
also
irgendjemanden ein
es
Arschloch.
funktioniert dann nicht und man hat dann auch in der Partei gemerkt, es zerreißt total. Und ich glaube, diesen Bruch haben sie halt nicht wirklich mitbekommen, weil es gibt halt die Seite, die sagt, ja, wissenschaftsbasiert arbeiten, Impfzwang, ja. Und dann gibt es halt die Ecke, die sagt, nein, der Staat hat dir einfach nicht vorzuschreiben, was du zu tun hast. Was ich auch verstehe, ich kann es nachvollziehen, dass man so denkt. Ja, und ich denke auch, mein Ex-Freund ist ja, den habe ich aus dem Umfeld gekannt zum Beispiel. Und da habe ich auch mitten in der Beziehung auch einen Rechtsruck festgestellt. Und es ist nicht ein Rechtsruck, wie es vielleicht von außen wirkt mit, oh, Ausländer sind scheiße oder so, sondern einfach dieser komplette Frust mit, Ja, wenn du anfängst halt zu hinterfragen, so wissenschaftsbasierte Maßnahmen, die für die ganze Gesellschaft sind, vom Staat auskommen, dann kommst du halt sehr schnell rein in die Denke von diesen Telegram-Gruppen, glaube ich, so. Also
Bei
das
den
ist,
ausländischen Scheißer
dieser Weg ist nicht so unnatürlich, wie man glauben mag. Aber ich möchte schon noch eine Lanze brechen für Neos Wienmann, die Leute, wo ich gearbeitet habe, das sind alles sehr soziale, normale Leute,
alle geimpft.
die
Wir haben
alle geimpft, ja.
zu den Neos haben wir eine User-Frage, aber ich wollte noch kurz reinwerfen. Es gibt auch eine kleine, zumindest ein paar Leute ausländischen Scheißer-Fraktion bei den Neos. Oder
Ja,
zumindest
der
nicht in,
Groll ist
die
auch die
sagen es
volle
nicht genau so.
Shetty-Obsession.
Nein, nicht mal der Shetty. Ich meine, der Shetty, was der Shetty gebracht hat, war populistisch sauschwach. Vor allem nicht, dass, wie Sie weiß, habe ich dann 2 Tage später, habe ich einfach ein, wie sagt man es, ganz offensichtlich Transgender-Menschen in der Favoriten der Fußgängerzone einfach komplett entspannt Pizza essen gesehen, ohne dass sie irgendjemand gestresst hätte. Aber er kommt mit dieser Fahne und so, oh, da kann ich mit der Fahne durch Favoriten gehen, stechen sie mich ab, ich meine, oder hau das Ding
Der
runter, das
versteht dich
ist
schon,
eh
aber
scheißegal.
ich war mit jemandem aus meinem Verein essen, das ist eine Transfrau und die hat sich sehr, sehr unwohl gefühlt im Favoriten. Und die haben wir begleitet von der Busstation zum Lokal und vom Lokal zur Busstation. Und es war auch unangenehm, ich war ja dabei, also die Blicke und
Das
so.
unangenehm ist sehr viel. Ich meine, das lebt auf den
Naja,
Pedal
nein,
auf mit
ich sage
unangenehmen
ja nicht,
Nacht,
dass
aber es
du,
lebt
aber ich
absolut
meine,
in
wir haben
der.
jetzt auch die, also ich will jetzt nicht Jannik Schette in den Schutz nehmen, wobei ich ihn persönlich sehr gerne mag. Ja, es ist halt natürlich
Das war
auch.
halt, ich fand es einfach urplump und einfach so anlasslos, out
Ja.
of nowhere, es ist nichts vorgefallen gewesen, gar nichts, einfach so, oh, man hat seit einem Monat nichts von mir gehört, ich mach mal einen
Aber es ist
Shitstorm.
halt ich als blonde Frau, die sehr groß ist und ich habe grundsätzlich keine Angst, nachts nach Hause zu gehen. Es gibt gewisse Ecken im Zehnten, weil man andere Ex-Freunde hat. Es gibt Ecken im Zehnten, da ist halt echt ungut vorbeizugehen und da brauchst du nicht
Ja, das kann ich verstehen.
Händchen halten oder so, die werden schon harassed. Und natürlich kann man sagen, ja, das kann man aushalten und das ist jetzt kein Thema, aber
Ja,
wieso muss man das aushalten?
ich fand es halt von ihm bezogen. Ich habe mich halt, vielleicht in den Nullerjahren war es für mich auch schwer, durch die Großversiedlung zu laufen als Ausländer. Weil in jeder Ecke könnte ein Nazi stehen. Also ich meine, ja,
Eben,
natürlich.
wieso sollten wir eine Gesellschaft bauen, wo das sowas okay ist? Also ich finde, wir sollten
Aber ich meine,
wo
bei fand ich
alle
das
durch.
sehr plump
Ja.
und polemisch damals. Aber es gibt ja noch andere, es gibt noch sehr, also nicht sehr viele, aber es gibt schon 2, 3, die einfach regelmäßig durch, sagen wir, Auffälligkeiten, einfach so ausländerfeindliche Auffälligkeiten auf Twitter ablassen.
Aber die Fredi, die arbeitet ja nicht mehr bei den Neos und es gibt keine Sippenhaftung und ich weiß nicht, ich finde es schwierig darüber.
Wollte nur nachfragen. Es gibt nämlich auch eine User-Frage dazu, weil die Fredi arbeitet nicht mehr bei den Neos. Der Luigi Paolo würde gerne interessieren, warum du nicht mehr bei den Neos bist. Ich glaube, ich weiß es ungefähr. Ich glaube, du bist damals ausgewandert. Es stand im Raum, dich selbstständig zu machen und auszuwandern, aber ich wollte nur wissen, ob ich es nicht
Ja,
geschafft
also grundsätzlich glaube ich nicht. Also vertraut es niemandem, der länger als 3 Jahre in der Politik tatsächlich hackelt. Das sind Menschen, die wirklich
habe.
extremen Hänger haben. Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der normale moralische Werte hat und ja, also ich glaube nicht daran, dass man wirklich urlang in einer Partei arbeiten kann, egal welche. Das hat mit den Neos nichts zu tun. Das politische Geschäft ist einfach ein extrem anstrengendes und schwieriges. Und ein extrem lederndes und man arbeitet sehr viel und man kriegt sehr viel auf den Deckel und es ist halt einfach, it's a lot. Es ist sehr cool gewesen und es war sehr gut, wie es war, aber es ist so, auch wie ich es gesagt habe, es kam dann Corona, es kam dann diese komplette Zerrissenheit der gesamten Gesellschaft, nicht nur von den Leuten, die bei mir kommentiert haben oder so oder in der Partei. Und mein Job war dann einfach nicht mehr so lustig. Also du sitzt dann halt zu Hause und machst halt irgendeinen Scheiß und alles regt alle auf. Ich bin das im Social Media oder digitalen Marketing eh gewohnt. Das ist jetzt eh so, dass wenn du was postest, dass alle immer besser wissen, wie du das besser hättest machen können. Das ist eh klar. Aber es war dann für mich einfach auch durch das ADHS, ich bin dann komplett gecrashed, weil die Struktur mir gefehlt hat. Ich konnte nicht mehr ins Büro. Mir hat das Menschliche gefehlt und du sitzt nur da und bist dann mit frustrierten Usern irgendwie beschäftigt. Und oder mit frustrierten Parteileuten beschäftigt. Also mein Abgang hat weniger mit den Neos zu tun als mit mir selbst. Und ich bin dann in Bildungskarenz gegangen und war auf Weltreise. Das musste ich nachholen als Ausländerkind. Und meine ganzen österreichischen Freunde waren natürlich mit 19 schon in Thailand und Rucksack unterwegs, weil Mama und Papa haben das bezahlt. Und ich hatte das nie. Und ich habe genug Geld verdient, dass ich jetzt endlich Geld auf der Seite hatte. Und dann wollte ich das machen. Und das war ein guter Zeitpunkt für einen Ausstieg. Also 2,5 Jahre war ich in der Politik. Das war super gepasst. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, so viel habe ich in keinem Job in so einer kurzen Zeit gelernt über Kommunikation, über digitales Marketing, über, ja, über alles. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich bin nicht gegangen, weil es irgendwie interne Schwierigkeiten gab oder so, sondern einfach, weil ich fertig war mit dem Kapitel.
Der Strolz hat selber gesagt, ich meine, der Strolz hat, hat 7 Jahre gesagt, ne? Nach 7 Jahren sollte man aus der Politik raus, weil quasi die Deadline quasi doppelt so lang gesetzt, wie du sie gesetzt hast. Aber ich glaube, ich kann es nachvollziehen, weil ich kenne relativ.
Ich kenn natürlich sagt das 7, weil es so eine biblische Zahl ist. Ja.
Deswegen, glaubst du, deswegen habe ich 7 gesagt?
7 Bäume umarmen und 7.
Eben, das ist jemand, der Bäume umarmt. Das habe ich halt zu wenig gemacht in den 2,5 Jahren. Vielleicht hätte ich das mehr machen sollen, dann hätte ich auch 7 geschafft.
7 Techno-Tracks droppen.
Ich glaube, der Kern hat 10.
Man sollte auch nur 5 bis 7 Direct Reports haben. Also, wenn du in deinem, was war das, Verein, 55 Leute unter dir hattest, die wirklich alle an dich rapportiert haben, dann wundert es mich nicht, dass dich das mega gestresst hat. Also, du hättest ja.
Deswegen haben sie Jesus auch an Squad genagelt, weil es 12 waren. Ne?
Ich bin da jetzt ausgestiegen und mache es nicht mehr. Ich fange jetzt mit einem neuen Projekt an, aber das war 10 Jahre lang.
Wollte ich nämlich hier auch fragen, gab es da, gab es da Beef? Es hat Beef gewirkt ein bisschen.
Ja, aber es ist wirklich so, dass wir sind jetzt groß geworden und haben jetzt Kicks in Berlin und so. Und ich habe das ja immer als gemeinnützig gemacht und neben den Jobs. Also ich habe das nicht wegen Geld gemacht. Die Marke ist jetzt aber so groß, wir sind, also Hausgemacht ist jetzt größte Techno-Kollektiv
nach dem Dachraum. Namen, das ist auch ein Name für eine Partyveranstaltung einfach rausgemacht.
Ja, das habe ich damals so genannt, weil alle immer von Ausland gebucht haben und ich wollte die heimische Kunst und Kultur unterstützen, das habe ich rausgemacht. Okay. Ich wollte zeigen, dass du auch mit wenig Geld und ohne Namen von außen coole Partys machen kannst.
Ihr coolen jungen Kids und so. Hello, how do you do? Ich bin ein alter beiger Mann. Erklärt es mir doch bitte mal, was ist ein Techno-Kollektiv? Und dann sagt es mir, was ist eine sexpositive Party und so.
Okay, also ein Techno-Kollektiv, es ist so, dass auch in Graz wird auch so gearbeitet, du hast Veranstaltungsreihen in Clubs und das kann ausgehen von einem Menschen, der halt quasi EPU ist und immer dazu bucht jemanden. Oder es gibt so Kollektive, das funktioniert wie ein Verein, deshalb waren wir auch ein Verein. Ein bisschen so wie im Theater, du hast ein Ensemble. Ja. DJs, die halt immer wieder spielen und du bringst immer wieder einen ähnlichen Vibe und deshalb gehen die Leute extra zu der Party hin. Das ist dann Location unabhängig. Und genau das waren wir und da habe ich auch so aufgebaut und habe auch Castings gemacht. Ich wollte das offen machen als ehemaliges Ausländerkind ohne Kontakte und so. Und es hat urviel Spaß gemacht und war ursuper, aber es war natürlich immer stressig, wenn du die Gründerin und Chefin bist, weil alle beschweren sich wegen irgendeinem Scheiß und du musst dann sagen, hey, es ist kein Scheiß, ich war dazu. Und es ist auf jeden Fall ein Scheiß. Und, und ja, und er did it 10 Jahre lang. Und jetzt sind wir aber so groß geworden und haben halt Bookings in Berlin und auf großen Festivals, wo wir so eine große Marke geworden sind, das halt natürlich angefangen worden ist, intern an meinem Sessel zu sägen. Und ich habe ein bisschen so die Sigi Maurer Schilling-Geschichte mit sowas zu tun gehabt. Okay. Und ich habe aber gleich gesagt, hey Leute, passt, I'm out. Ich wollte eh schon aufhören, weil ich tue jetzt mehr schwimmen. Ich habe mein Leben ein bisschen verändert. Ja, ich will jetzt nicht mehr im Backstage sitzen und bis 6 Uhr in der Früh auf einer Party bleiben.
Du bist jetzt alt, okay.
Du kannst nicht mehr so lange wie früher.
Ich sag das nicht, ich zahle zu viel fürs Botox, ja? Also ich bin jung.
Nein. Keiner von äußerlich geredet, das ist nur jetzt so von den Tätigkeiten her.
Alt, nein, aber ich bin tatsächlich alt. Also ich will tatsächlich früh schlafen gehen und ich will tatsächlich Sport machen und wandern gehen, weil das gibt mir tatsächlich mehr, wie auf einer Party zu sitzen. Und lauter Musik so im Club, das fühlt sich schon urstressig für mich an. Das ist wohl nicht lustig.
Ja.
Ganz saufen und dann will ich um 2 nach Hause gehen. Das ist halt so mein Naturell jetzt. Und deshalb.
Wart noch 2 Jahre und dann willst du um 12 zu Hause sein.
Ja.
Schaffst du gleich bis zum nächsten Morgen.
Und ja, das hat sich halt verändert und ich habe das halt einfach als Ausstiegszeitpunkt gesehen. Aber ja, es waren hauptsächlich interne Probleme, die mich dazu gebracht haben. Aber ich war auch schon immer mehr und mehr fuck it. Also wirklich, es interessiert mich halt auch nicht mehr, meine Anfänge an meinem Stuhl zu sägen. Okay, dann gehe ich halt. Also ich habe da jetzt auch nicht groß gekämpft.
Ich denke die ganzen Leute, die an Kacke sägen. Entschuldigung.
Du kennst Leute, die an Kacke sägen.
Nein, ich denke da an Leute, die an Kacke sägen. Am Stuhl sägen ist irgendwie okay. In meinem Kopf jetzt gerade vieles nicht richtig.
Ja gut, jetzt weiß ich, was ein Techno-Kollektiv ist ungefähr. Also ein Ensemble, das nicht ortsgebunden ist, aber das zusammen irgendwie gebunden ist und von Location zu Location tingelt und halt zu bestimmten Zeiten irgendwas Cooles ausrichtet. Wo kommt die Sexpositivität rein?
Ja, die gab es halt davor in Österreich nicht wirklich. Ich war mit meinem Weiß-Arbeitskollegen mit Christoph Schattleitner und Mario Wolf das erste Mal auf einer in Berlin und ich bin selbst extreme Saunageherin, ich liebe FKK, ich bin sehr freizügig und ich war dort mit ihnen im KitKat und habe mir gedacht, was für eine geile Scheiße, du ziehst dich aus und fühlst dich automatisch anders, der Vibe ist anders von einer Party, also das ist ganz was anderes, lass uns das doch in Österreich machen. Und ich bin dann zurückgeflogen nach Wien und der ganze Verein war dagegen und hat gesagt, das funktioniert nicht, da kommen nur Creeps, das wird nicht dingen. Und ich so, okay, mir scheißegal, ich mach's trotzdem. Und somit waren wir einer der Ersten, oder wir waren die Ersten, die das so groß gemacht haben. Ich habe auch die ganzen Medientermine immer wahrgenommen und dafür gekämpft, dass halt ein weibliches Gesicht dafür steht und so. Und wir haben das auch sehr vogue gemacht, also mit Awareness und mit Selektion. Eine Sex-Positive-Party ist einfach eine normale Party, wo du in einem gewissen Dresscode erscheinst. Das ist Dessous, Lingerie, Lack und Leder. Okay. Meistens bitten Sex-Positive-Partys auch einen Darkroom, wo du vögeln kannst, wenn du möchtest. Man muss aber realistischerweise sagen, dass auf einer Party niemand vögeln kann. Also, wenn du viel trinkst, Mario, ich dachte, du bist alt.
Alkoholbeutel. Das heißt nicht, dass ich eine Jugend gehabt habe.
Es ist natürlich... Es ist, Sex-Positive-Partys sind nicht so in diesem Sexting anzusehen wie Swinger-Partys oder so, wo wirklich einschlägig Leute hingehen, sondern Sex-Positive-Partys werden aufgesucht von einfach Leuten, die auf Partys gehen. Ich meine, ich hatte schon auch viele Ehepaare oder Langzeitbeziehungen, die hingekommen sind mit dem Punkt, okay, wir wollen uns ein bisschen erweitern und irgendwas sexuell kennenlernen. Aber ich sage immer in jedem Interview, 80% der Leute haben überhaupt keinen Sex gehabt, jemals so. Und tanzen dort nur und genießen den Vibe. Weil du wirst als Frau, auch wenn du komplett nackt bist und so, weniger angetouched, weniger angekramt, weil alle so viel Respekt haben. Und es ist einfach ein ganz anderer Vibe von den Leuten her auf diesen Partys. Also ich kann euch allen empfehlen, auf so eine Party mal zu gehen. Wirklich, es ist urcool und man muss gar nichts machen. Und die meisten machen auch gar nichts. Es ist einfach von der Stimmung her was ganz anderes.
Muss man so halbnackig gehen?
Bitte?
Muss man so halbnackig hingehen?
Ja, du musst, ja, na sicher, weil sonst fühlen sich ja alle anderen Halbnackigen voll unwohl. Das
geht
ist ja
Badehose
der Point.
Auch?
That's the point.
Aber ich glaube, da muss man echt geht gutes... Badehose auch, dann ist man auch halbnackig, aber nicht so sexy halbnackig, sondern Schwimmbad halbnackig.
Naja, wieso? Aber die anderen sind ja auch sexy, also gehst du auch sexy hin.
Ich fühle mich nie sexy. Und dann ja, draußen sein, als nicht
ich sexy. Ja auch nicht. Ich bin Wettkampfschwimmerin gewesen, ich bin mit Essstörungen aufgewachsen, habe ich auch nicht gemacht. Ich hasse also Zellulite und so, oh, Stress. Aber genau das ist ja der Healing Stuff. Du gehst dahin und dann siehst du die anderen Körper und denkst dir, wow, die haben ja auch alle ihre Makel, aber gleich denkst du dir, die schauen urschön aus. Also du schaust sie dir nicht kritisch an, wie du es in einem Schwimmbad zum Beispiel tust, sondern es ist wirklich sehr erholsam. Das ist, kann ich jedem empfehlen, genauso wie eine FKK-Zone mal zu besuchen. Ja,
schwierig. Ich bin nämlich Sauna, ist nämlich was ganz anderes. Ist auch, ich meine, ich sehe in der Sauna niemanden, weil ich bin Brillenträger und ohne Brille aufs blind. Aber prinzipiell müsste auch 1000 Menschen nackig sehen und das stresst mich überhaupt nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn ich denke, so Sex-Positive-Party, so Sex-Positive, da musst du sexy sein.
Nein, du musst also nein, das ist halt, nur weil du das Wort Sex verwendest, heißt es nicht, dass du sexy sein musst. Und vor allem, wer definiert sexy? Also, was ist sexy? Du musst halt einen gewissen Dresscode einhalten, denn definiert jedes Kollektiv anders jetzt mittlerweile. Hausgemacht ist das schon sehr streng. Ich mache jetzt mein eigenes Projekt, da lade ich euch gerne ein, das wird weniger streng sein.
Oh, kriegen wir Freikarten.
Wir müssen zu dritt gemeinsam dieselbe Uniform kaufen.
Gott, dann muss ich den Braunes halbnackt sehen, ich weiß nicht.
Ja, frag deine Frau, die kann dich beschreiben.
Aber ich glaube, dass man da wahrscheinlich initial das größte Problem hat, wenn man mal mit seinem Körper ins Reine kommen muss. Und beim zweiten, dritten Mal ist dann wahrscheinlich sicherlich schon okay, würde ich meinen.
In Italien undenkbar, die ziehen, kein Scheiß, in Italien in der Sauna geben sie Männern so eine Art Papierstring-Tanga, damit du dein bestes Stück verstecken kannst. Und ich war so der Einzige, der da in seiner klassisch österreichisch nahe lass ihm aushängenden Beidl, ne? Ich war der einzige Mann in der Sauna, der nicht seinen Papierstring-Tanga getragen hat.
Sofort identifizierbar als Österreicher.
Nein, die haben auch keine Pissoirs, selbst am Flughafen findest du kaum Pissoirs, weil die so geschamig sind. Ja? Die haben nur Kabinentoiletten, auch für Männer.
Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal campen war mit meinen Eltern und da hat man Löcher im Boden scheißen müssen am Campingplatz und das waren tatsächlich Löcher nebeneinander ohne Sichtschutz oder so. Also so geschamig. Also, das war für die Ausländer, das war für die Nicht-Italiener.
Nein, deswegen. Das war für die crazy Holländer, die sex-positive Holländer. Ja.
Also das finde ich so, ich bin so Naturalistin, ich finde das so krass, wie auch im Ostblock, wenn du in die Sauna gehst, alle mit Bikini und so dort, was erstens extrem unhygienisch ist, weil die Bakterien und Viren sich da weh. Und zweitens auch, ja, ich finde das ein bisschen komisch, dass wir uns so entfremdet haben von unseren eigenen Körpern. Ich verstehe, wenn dein eigener Körper sich im Kontext von anderen nackten Körpern komisch anfühlt, weil wir nicht da rangezogen werden, das kann ich gut nachvollziehen. Sex-Positive-Partys oder Body-Neutrality-Partys sind ein guter Einstieg, um sowas mal zu lernen, weil man nicht gleich FKK oder Sauna machen möchte. Aber grundsätzlich, ich fühle mich am wohlsten nackt. Das ist ja auch das Ding, was mir vorgeworfen worden ist, unter anderem im Verein, dass ich mich halt besoffen immer ausziehe und so. Und ins Gesicht halte und ich so, na und, klacken, also was? Damit sexueller Belästigung nichts zu tun, wenn ich mich ausziehe. Aber ja.
Auf der Party waren die Pornnehmer sicher nicht dabei, weil sonst hätte es nicht gesagt, verklag mich doch. Ach was, verklag mich doch. Okay.
Kann man den Shitstorm der Woche noch ein bisschen nach hinten schieben?
Er kommt noch.
Er kommt zum Schluss, Leute, okay, und die werden dann mysteriöserweise vom Mikrofon abfallen. Und
ja, das nackt wohlfühlen, das ist ja nicht so das Thema. Wenn ich baue, rumrenne im Badezimmer und ich im Spiegel denke mal her.
Ja, nackt vor anderen.
Sexy. Aber die anderen sind ja nackig. Das ist immer so ein bisschen ein Thema, glaube ich, weil Menschen sind halt krass und immer judgy. Auch wenn man selber voller Imperfektion
ist. Nein, aber das stimmt halt dort auf den, so wie du, wenn du in der Sauna bist, das nicht bist, das kann ich dir versprechen, dass eine Sex-Positive-Party genauso ist. Also es geht niemand rein und judgt die anderen, weil jeder reingeht mit seiner eigenen Unsicherheit. Und du gewöhnst dich dann relativ schnell innerhalb von 5 Minuten daran, dass alle einfach nackter sind. Und es ist ein bisschen so dieses Sauna-Feeling, aber in einem Party-Kontext. Also wirklich, wirklich, wirklich. Also dafür breche ich eine Lanze. Wenn das mal, ich lade dich ein und wenn das mal nicht so ist, wenn du das nicht so fühlst, dann
zahle ich eine Wodkaflasche mit Red Bull. Ich komme, wenn Mario und Babs dasselbe anziehen wie ich.
Ein Papierstring-Tanga.
Ein Borat-Tanga, ihr Ficker.
Wie garantiert ihr, dass kein Scheißdreck, also garantiert, wie versucht ihr sicherzustellen, dass kein Scheißdreck passiert bei solchen?
Ja, also wir haben ein Online-Bewerbungs-, also pro Party haben sich immer 2000, 2500 Leute beworben, auch teilweise aus dem Ausland. Und wir haben der Hälfte mindestens absagen müssen. Das heißt, wir konnten es gut aussuchen. Du hast ein Multiple Choice, den du ausfüllen musst. Du hast einen Text, den du uns hast schicken müssen, den wir bewertet haben. Und die Bestplatzierten haben dann gewonnen. Aber wir haben auch gewichtet nach Geschlechtern. Also bei uns war es auch wichtig, dass mindestens 51% der Gäste Flinter sind. Oder Frauen halt und nicht Cis-Männer. Und ja, das sind coole Partys nach wie vor. Ich bin zwar ausgestiegen, aber sie halten ja das System, das ich aufgebaut habe, hoffentlich noch aufrecht. Deshalb kann ich hausgemacht Sex-Positive-Partys auf jeden Fall empfehlen, weil die sehr, sehr streng sind. Es ist sehr schwierig, da reinzukommen, aber die Leute, die da reinkommen, sind alle sehr cool und haben coole Werte auch und so, sehr hippiesk.
Und du würdest dann trotzdem den Paulus reinlassen?
Das weiß ich halt nicht, wie er da antwortet bei dem Multiple-Choice-Test, ob er irgendwas Feministisches sagen kann auch, das weiß ich nicht. Ja.
Ich habe meine eigene feministische Hilfsgeschichte, übrigens auf meinem Profil findet ihr T-Shirt, die ihr kaufen könnt, wo der reine Erlös an österreichische Frauenhäuser geht. Kauft sie. Kein Cent geht an mich. Und die andere, die Produktionskosten, ein kleines Wiener Startup von 2 netten Studenten, die sich das alles mit Hand machen. So, was wir gesagt haben. Und schon bin ich mit einem Fuß drin, der Sex-Positiv.
Ja, ja, ja.
Vielleicht, aber ich würde mich hier nicht machen.
Um auf den Scheißdreck zurückzukommen, ich habe ja, wie gesagt, ich habe dich gestalkt. Und letztes Jahr, also im Quartal 4, glaube ich, war das, da gab es ja dann was darauf hinweist, dass in Wien in der Szene oder allgemein doch nicht alles so supi-dupi ist, oder?
Das ist beim Techno-MeToo-Thema, ja.
Das Techno-MeToo, ja, stimmt.
Ja, da hat mir dadurch, dass der Verein unter meiner Leitung auf jeden Fall sehr feministisch geprägt worden ist und ich auch in den Medien so aufgetreten bin und auch mit den Sex Positive Partys, halt diesem progressiven, liberalen Feminismus, wie so linke Feministinnen sagen würden, gemacht habe, war es auch so, dass mir die Schwester einer Betroffenen geschrieben hat und nicht Medien oder sonst irgendjemanden, sondern sie hat gesagt, okay, du bist jemand, der in der Szene veranstaltet. Ich bin auch nach wie vor einer der ganz wenigen Frauen, die sich noch vorstellen, medial und in der Techno-Szene aktiv waren. Also ich habe mit sehr vielen Männern immer zu tun, auch auf Twitter, auch überall, wo ich bin. Irgendwie bin ich in männlichen Umgebungen ein bisschen.
In dem Podcast.
Hier in dem Podcast bin ich die Quotenfrau, nicht die Quotenausländerin, aber immerhin. auf jeden Fall, genau. Und die hat mir dann geschrieben und hat mir halt von der Sache berichtet, die da passiert ist, weil der Typ war in U-Haft wegen versuchter Vergewaltigung und ist dann rausgekommen und hat so getan, es wäre nichts und hat uns allen erzählt, er war einfach, sein Vater ist verstorben oder irgendwie so eine Geschichte. Und das hat sie extrem aufgeregt, dass der halt quasi wieder in der Umgebung ist, wo das passiert ist, und wieder einfach so weiter tut, als wäre nichts und, und er kriegt die Jobs und die Gigs und alle helfen ihm und so und niemand versteht es. Und sie hat mir das gemeldet und darauf bin ich typisch ADHS einfach an einem Montagmorgen ausgezuckt auf Instagram oder so. Und daraufhin, und ich habe den Namen nicht genannt, und es sind mir urviele Frauen dann geschrieben, so, oh, es ist der und der, und es ist der und der, und es waren immer wieder verschiedene Männernamen, die aber gehäuft vorgekommen sind. Und ich so, das ist er nicht mal, aber what the fuck, what did happen? Und ich habe das nie geplant, jetzt irgendwie digitalen Aktivismus zu machen. So wie mit der Nachbarschaftschallenge nicht, so wie mit dem Bike-Ride nicht oder so. Ich bin halt einfach digitales Marketing-Girl, ich bin sehr viel online und ich sage halt Sachen, für die ich einstehe und dann passiert sowas. Und das war bei Technomitu auf jeden Fall auch so. Und insgesamt haben wir dann 100 Meldungen bekommen und es wurden dann insgesamt 6 Namen identifiziert, die wirklich gehäuft davor gekommen sind. Ich darf vom Anwalt aus her nicht sagen, was gehäuft bedeutet, weil dann müssten wir es vor Gericht beweisen und dann müsste ich diese Frauen vorladen, die das gemeldet haben und das ja, ist retraumatisierend. Auf jeden Fall konnten wir da Namen identifizieren, die halt wirklich auf jeden Fall, wo irgendwas nicht stimmt, vor allem weil diese Meldungen ja alle unabhängig reingekommen sind. Es war ja nicht so, meldet mir diesen und diesen Namen, sondern ja, es war halt sehr unabhängig. Und mir ist sowas auch passiert. Also ich habe angefangen mit Hausgemacht mit 21, 22. Es ist auch das Tatzeitpunktalter von den meisten Frauen ist zwischen leider Gottes 16 bis 25. Und danach hören sie auf. Und die Männer, die die Täter sind, sind meistens 35 plus und sehr mächtig in der Szene. Also so Booker, Clubbesitzer, DJs und sowas. Oder denkst du natürlich als 20-jähriges Girl, dass da irgendwas machen will, ja, ob es jetzt DJ ist oder Management, wie auch immer, du traust dich dann halt nicht. Und also typisches MeToo-Thema einfach. Ja, und für die habe ich dann gekämpft, das hat mich dann retraumatisiert und ich bin bis heute in Therapie. Aber jetzt habe ich mit Schwimmen begonnen und habe der Techno-Szene meinen Rücken zugewandt. Aber es war wichtig, dass das mal passiert und ich kriege bis heute noch sehr viel Dank dafür. Erst gestern am Donaukanal ist eine fremde Frau zu mir gekommen und hat mir einen Bussi gegeben. Also ja, ich denke, es war wichtig, aber es hat mich sehr viele emotionale, psychische Ressourcen gekostet. Und ich habe 0 € verdient daran, natürlich wie immer an so Aktivismusgeschichten. Ich sehe mich als digitale Aktivistin. Aber ja, es war halt wichtig und es hat die Szene ein bisschen bereinigt, sage ich mal, und ein bisschen mehr aware gemacht, vor allem weil jetzt Techno auch immer größer wird in der Gen Z, TikTok-Techno und so. Als ich angefangen habe mit 21, war das ja wirklich so eine Nische. Du warst wirklich underground und so, du hast wirklich in so Kellern geraved, 2 € bezahlt und so gut ist. Und jetzt ist es ja ein whole fucking Business geworden, wo halt wirklich Kids hingehen. Es ist, du hast dort 17-Jährige, du hast dort 16-Jährige. Es ist jetzt einfach voll Mainstream. Meine Generation oder eure auch, ist halt so Hip-Hop-Mainstream gewesen, Rap. Alle haben das halt irgendwie kritisiert, weil da geht es ums Kiffen, bla bla und Titten, Ärsche, ja. Aber die Generation nach uns, die hat halt mit Techno als Mainstream-Musik zu tun. Und umso wichtiger ist es, dass man sowas halt dann aufklärt und sowas halt sicherer macht und sowas halt thematisiert wird. Also Gott sei Dank habe ich das gemacht. Aber at what cost, denke ich mir manchmal.
Es gab ja dann noch so eine Clubkommission, habe ich gelesen, oder?
Ja, die gab es schon davor. Die war aber wenig hilfreich, muss ich leider sagen. Also ich liebe die Martina Brunner sehr, aber die Clubkommission gehört der Veronika Kau-Pasler und unterstellt einem Magistrat. Und die arbeitet halt nicht unabhängig und auch und braucht dann auch entsprechend lange. Es wurde jetzt auch versprochen, dass so eine Meldestelle eingerichtet wird, ist bis heute nicht passiert. Ja, also eigentlich ist der Politik ein
Österreich.
bisschen wurscht. Natürlich, wo ich dann medial steil gegangen bin und wo das viral war, hat die Politik gesagt, ja, das ist ganz wichtig und wurde auch im Gemeinderat besprochen und ja, Sachen wurden beschlossen und so, aber ja, im Endeffekt ist ihnen wurscht. Aber ich denke halt so, Nachtgastro generell, nicht nur im Techno-Bereich, ist schon ein Thema, weil sehr viele sehr junge Frauen dort arbeiten und sehr viele alte Männer das exploiten, die halt an der Macht sitzen, generell in der Nachtgastro. Also ja, aber okay.
Buffs, magst du den Shitstorm der Woche anmoderieren und durchreden?
Naja, ich wollte es jetzt nicht wirklich sagen, aber nachdem die Worte gefallen sind, ich verdiene eh nie an meinen Vereinen, oder? habe ich kurz schlucken müssen, habe ich gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt anspreche oder nicht, aber ja. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte, Kommun, Bornmähner, Schilling? Du bist der Kommunikationsexpertin auch. Ich meine, was bedeutet das für Lena Schilling?
Ich möchte bitte nur festhalten, machen wir keine Art Hominems gegen irgendwelche Seite oder so, weil
Ja,
tun wir das
also
nicht bei diesem Scheißdreck.
ich sage was zu Lina Schilling. Ich finde, sie ist eine coole Alte. Scheint ein bisschen einen Hänger zu haben, aber ich glaube, das ist auch wichtig in der Politik. Ich vertraue ihr, dass wenn sie in den EU-Parlament reingewählt wird, dass sie sich dass sie in eine Venusfalle stellt oder irgendwas komplett Manipulatives macht für die Umwelt. Also das schätze ich, das traue ich ihr zu und deshalb kriegt sie meine Stimme zu dieser Born-Mena-Sache und so. Ich habe das leider ja wirklich, ich habe einmal diesen Standardartikel geöffnet, wo es halt irgendwie um diese Gerüchte von Gerüchten ging und so. Und ich habe es gleich geschlossen. Ich habe mir gedacht, bist du deppert, dass der Fabian Schmidt oder dass der Standard sich halt dafür hergegeben hat. Auch mit eidesstattlichen Erklärungen oder so. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde auch alles, was eben der Lena Schilling vorgeworfen wird, eigentlich extrem cool für Lena Schilling, weil du musst einfach eine Sau sein, wenn du in der Politik bist. Das habe ich ja ganz am Anfang erzählt, ne? Du musst halt einfach, du kommst als moralisch guter Mensch nicht durch an der Spitze. Also das geht einfach nicht. Also das geht sich nicht aus, moralisch gut zu sein und ja, das glaube ich, kann schafft niemand.
Hast du es dann der Andreas Babler, die Zuckermaus, die ist auch moralisch nicht ganz koscher?
Zuckermaus? Was? Was? Zuckermaus? Was? Was?
Ne,
Was?
der gilt ja als sehr lieb.
Ja, der Andreas Babler hat ja zum Beispiel den einen, ich habe vergessen, wie der heißt, dieser Nevi, der das umgewidmet hat, er nichts gehandelt, ja. Also ich meine, der kann sich hinstellen und sagen, er ist moralisch einwandfrei, aber anscheinend bist du es nicht, Haberer. Wahrscheinlich, weil die Partei, wie die Partei funktioniert, dich auch nicht lässt. Also es ist ja oft so, dass man moralisch eh einwandfrei wäre, aber du kannst halt nicht, weil halt andere Sachen im Hintergrund funktionieren, die, ja, und die Leute behandeln die Politiker immer nach so, okay, wie würde ich handeln, wenn ich an seiner Stelle wäre oder an ihrer Stelle wäre. Aber das Ding ist halt, sie sehen den ganzen Hintergrunddynamiken nicht und ja, gewisse Dinge kannst du nicht machen. Also ich glaube nicht an eine einzige Person in der Politik, die moralisch so handelt, wie sie ist. Also das glaube ich, das habe ich nicht kennengelernt und gibt es
Ich
nicht
glaube,
meiner
da gibt
Meinung
es sogar so ein wissenschaftliches Ding dazu, dass Menschen an andere Menschen immer höhere moralische Ansprüche stellen an sich selber. Weißt du, wenn du mal bei der roten Ampel fährst, denkst du, ja, das passiert, ich habe es noch nicht mehr da
nach. Ja.
bremst, keine Ahnung, sonst irgendwas. Und den anderen siehst du, was für ein Arschloch, bist der paar Deckel wegnehmen, da ist hinter das Schweine, was ist das für einer? Das ist halt so ganz normal und das, ich glaube, das ist
Was
das,
musst du
was
überhaupt für ein
ich
Mensch sein, um die SPÖ-Chef zu werden? Wo man dir das Angebot macht und du sagst, yeah.
Du brauchst drei
Also,
Kettenhemden für all die Hackeln, die
ein
da hinten
Träumer.
rein.
Ich glaube, ein Träumer und ein Mensch, der ans Positive glaubt. Keine Ahnung.
Ja, aber das
Ich
na, der ist schon zu lang bei der
weiß,
SPÖ auch.
ja,
Also, das glaube ich
alle,
nicht.
alle, ja, weiß ich wurscht, welche Partei, alle wollen da jetzt Hakel ins Kreuz stoßen, weil Hauptsache sie verdienen viel. Im Endeffekt
Ja.
sind gefühlt sind, sagen wir, 80% der Politiker oder 90% der Politiker nach 5 Jahren im System einfach nur noch geldgeil und wollen halt irgendwie in den Nationalrat kommen, das können jetzt Eier saukeln oder was anderes nebenbei hakeln und dick absahnen. Und ich glaube, wenn du da das antun willst, musst du entweder geldgeil sein oder echt ein Träume. Einfach in der Erde die Hoffnung haben, dass du irgendwas bewegen kannst und auch die Vision haben, etwas positiv verändern zu wollen.
Ja, also ich glaube, dass ich sehe mich ja auch als politischer Mensch und so. Ich kann mir auch irgendwann mal in Zukunft vorstellen, dass ich tatsächlich so Funktionärin oder so werde, wenn ich mal die Staatsbürgerschaft habe. Ich
Ich
denke,
mach's.
dass auch sehr viele Idealisten oder Idealistinnen in der Politik sind, aber ich denke, dass man sehr schnell abgebrüht wird und lernt, wie Politik tatsächlich geht. Und das hat mit Idealismus ein wenig zu tun. Wie eine Partei funktioniert, wie das Ganze funktioniert, hat mit Idealismus nichts zu tun. Weil du musst diese Sachen sagen, die du nicht so findest, nur damit du Leute auf deiner Seite hast, damit du Sachen machen kannst, die du so findest. Also die Grünen mit der ÖVP-Regierung sind eher ein tolles Beispiel dafür, glaube
Das
ich.
stimmt, ja. Vor Wahlkampf Grüne und nach
Ja.
Wahlkampf Grüne sind einfach zwei Paar Schuhe. Aber komplett arge Welten. Aber mir haben auch witzigerweise Leute gesagt, so, wenn du deinen Scheiß machen willst, so, so ist politische Satire und dass die Leute halt irgendwie vorher schon als Politiker und sowas, da ist einfach in keine Partei. Also wurscht, aus verschiedenen Parteien haben sie mal gesagt, das Parteibuch ist das Erste, was dich lähmt, wo du einfach keine Chance hast, weil du sofort der Verräter wirst. Also wurscht, wenn du bei Neos bist und mein Reisinger macht irgendwas Lustiges und du machst einen Witz drüber und du hast, und die wissen aber, dass du ein Parteibuch hast, deine DMs sind voll und sie werden dich scheiße finden, automatisch, weil du bist einer von ihnen und hast aber Kacke gemacht. Und bei der SPÖ und der ÖVP ist eigentlich wurscht, welches Parteibuch halt du bist.
Ja, also bei den anderen Parteien kannst du gar nicht arbeiten, wenn du das Parteibuch nicht hast. Wie gesagt, bei den Neos ist es so, dass du es nicht brauchst. Und ich muss auch sagen, ich habe eine echt extrem große Fresse und ich habe nie einmal Maulkorb bekommen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass da hier ein paar Neos-Leute zuhören oder sich das anhören werden. Und ich hätte auf jeden Fall mehr Stress, wenn ich jetzt erzählt hätte von meiner Erfahrung in der SPÖ-Partei. Das bin ich mir sehr sicher. Das möchte ich schon sagen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Aber weil auch die SPÖ auch viel größer ist, irgendwie so.
Ja.
Ja, das Gefühl, das ist der Generationenclash, auch die uralten Säcke 70 plus, die da irgendwie
Ganz
so
Boomer,
festbiegen und die
ja.
neue Jugend, die einfach klein gehalten wird.
Ja, die SPÖ hat einen ganzen Pensionistenverband auch noch zu befriedigen, oder? Mit der
Hat die
SE
ÖVP auch.
und der JG und
Und
so. Ich
gibt
so,
den Neos noch 20 Jahre, dann sind sie auch so weit.
time
Es wird den Neos auf
out.
jeden Fall bei den Prozentpunkten helfen, wenn sie sich dann auch einmal um die Pensionisten kümmern.
In 20 Jahren sind die auch beim Pensionisten verteilt. Und dann sind die auch dafür so, ah, Pensionen erhöhen finden wir super, weil wir sie die Stimmen brauchen von den Leuten, die noch wählen gehen. Ich habe noch ur viele Fragen. Oder nicht ur
Ja,
viele.
dann musst du
Aber
aber die Fredi fragen, weil die wollte ja auch zu
was
einem
hat denn?
Date, oder? Haben wir vorher
Was
gehört.
denn? Nee, der Knickknack stimmt.
Also, Babs und Prolas halte ich vielleicht kurz.
Das
Ja,
stimmt, ja,
vor
ich
allem
habe.
muss ich aufs Klo und das Date ist egal, aber aufs Klo müsste ich
Das Date ist
ist egal.
egal.
Aber es gibt
Oh
es nicht, oder?
nein, oh nein. Ja.
Oh mein Gott. Ja, okay, dann so wichtig ist nicht. Ich wollte noch so ein bisschen über Sternzeichen reden, weil da habe ich mitbekommen, Astrologie ist so dein Ding.
Ja, ich liebe Astrologie. Ich bin ja schon aus Blockfrau und meine Mama ist, also ich habe mit meiner Oma das erste Mal Tarotkarten gelegt, da war ich 5. Obwohl die alle katholisch sind, war das irgendwie, das hat sich nicht geschlagen, ja, also diese Esoterik und Spiritualität. Und ja, ich bin irgendwie bei Astrologie picken geblieben, weil ich auch Marktanalysen gerne lese für meine Ether, für meine Bitcoins und so. Und das ist ja nichts anderes wie Astrologie für Männer im Endeffekt. Man schaut sich Patterns an und man sucht halt so, ja, so und so wird's enden. Ja, und das tue ich auch gern mit der Astrologie. Ich stehe aber nicht auf die Gerda Rogers Astrologie. Das meine ich damit nicht. Da unterscheiden wir uns Astrologie-Girlies auch. Es gibt so diese popkulturelle Astrologie mit TikTok und Kronenzeitung und Gerda Rogers und so. An die glaube ich nicht. Aber es gibt auch die, die gelebt worden ist, dazumals vor den popkulturellen Medien, die sehr komplex ist. Ich glaube, das wird jetzt auch den Rahmen sprengen und die man auch wirklich lernen muss und die auch eigentlich wie eine Marktanalyse nur nach Mustern sucht, wo sich gewisse Dinge wiederholen und man hofft, dass man dieses Muster gefunden hat. Ob das dann so ist oder nicht, das, ich sehe das alles sehr. Ich bin eine wissenschaftsbasierte Person, obviously. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich irgendwo lese, erstens lese ich nicht, wann ich meine Pflanzen gießen muss, weil so verstehe ich im Astrologie nicht.
Ja, aber das ist dein Fehler, muss man sagen. Muss man dazu sagen, ja.
Zweitens würde ich es auch nicht machen, weil ich lese das und vergesse es 5 Minuten später, dass ich es gelesen habe. Also das ist auch nicht so mein Brandinteresse, beziehungsweise ich lese Sachen, die ich nicht machen sollte und mache sie dann trotzdem, weil wer weiß. Und ja, also aber ich beschäftige mich gern damit und ich finde, das ist ein schönes Hobby. Das ist ein sehr reflexives Hobby. Auch wenn du über dich Sachen liest, über dein Sternzeichen oder wie auch immer, dann liest du das ja mit dem, stimmt das, trifft das auf mich zu, ja oder nein? Also mit dem Blick liest man ja sowas. Und das ist doch viel schöner, als jetzt irgendwie extern, keine Ahnung, Fußballmannschaften zuzuschauen, die eh scheiße sind und sich über die aufzuregen. Da denkst du ja nicht über dich nach. Was bringt dir das? Also da bin ich schon sehr weiblich und sag halt so, hey, meine Hobbys sollen mir auch was bringen.
Kennst du den Baumkreis am Himmel?
Ja, sicher.
Sicher, das ist auch. Hast du schon mal gedacht, hast du einen Baum? Ich weiß gar nicht mehr, was mein Baum war, aber ich hab ihn damals gelesen, war so, fuck
Ja,
you,
ich habe
was wie, Alter.
diesen traurigen Baum, beide.
Trauerweide,
Ich weiß nicht, dieser traurige
ja.
Baum.
Ja, Trauerweide. Und
Pocahontas.
hast du es gelesen und gedacht, ja, das bin ich?
Nein, aber der
Natürlich, ey,
Baumkreis ist
mein
auch
Baum
nicht
war so shit,
Astrologie.
Mann. Weil mein Baum hat recht gehabt.
Also mein Baum war nicht, hatte nicht recht, aber ich war auch auf Schwammerl, also.
Ja, vielleicht solltest du nochmal nüchtern.
Vielleicht. Ich habe alle Bäume gefühlt. Ja, ich war jeder Baum.
Sehr schön erweiterte Wahrnehmung. Gut.
Oh, der Buffs ist weg.
Der ist
Ah,
hier.
der ist wieder da, okay. Alles
Hast du
gut.
ein Ei gelegt, oder was?
Ich bin ganz Ohr und Auge
Oh
und Ohr.
Gott.
Ohr und Auge? Ist schön. Sollen wir kurz fragen, schauen, ob ich alles, was ich aufgeschrieben habe? Neos Ding ist da. Warte, mein Gott, wo ist denn das? Neos Nandland. Alter, ich bin ja. Ah, Krypto wäre auch noch ein Thema grundsätzlich, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast.
Ja, also, nee, aufs Klo muss ich nur, aber das passt schon. Ja, ich habe mein Kraken-Passwort verloren und mein Kraken-Account
Okay.
war auf die Neos-Adresse angemeldet, wo ich seit 3 Jahren nicht mehr hackere. Das heißt, ich habe ein bisschen ein Problem, auf meinen Kraken-Account zuzugreifen.
Tommy fragen, vielleicht kann er Rutscherling.
Nein, ich weiß schon, ich habe schon mit denen auch telefoniert. Ich bin einfach zu deppert, um das wirklich. Es sind da urviele Schritte, es dauert extrem lang, bis ich es recover. Und gerade ist es mir gar nicht so wichtig. Gerade bin ich mehr so GameStop-interne.
Naja, also die sind ja
Krypto.
ausgesetzt worden zum Handeln, gell? Weil sie schon wieder so
Ja,
arg gestiegen sind.
bin
Aber es ist
ausgestiegen.
schon GameStop, es ist keine Kryptowährung GameStop. Also die GameStop ist tot, aber die Aktie lebt noch, weil damit haben die damals dieses.
Ja, die
Ich weiß
GameStop-Aktie
genau.
lebt noch, weil halt intern noch Leute drinnen sind, aber du kannst von extern jetzt nicht mehr dazukommen, weil es wieder auflebt. Ja, Krypto, ich habe alles gewechselt, eh zu einem richtigen Zeitpunkt auf Sachen, die ich eh hodeln möchte. Deshalb ist das jetzt nicht unbedingt mein absolutes. Und ich arbeite jetzt auch im Theater, also ich habe jetzt nicht so viel Politik draußen, gell? Ich kaufe jetzt nicht jeden Monat ein Bitcoin. Und deshalb, ja, ich hodle einfach die Sachen auf dem Kraken-Account und interessiert mich da halt nicht. Bald werden die Medien wieder anfangen, darüber zu reden, dass es einen Run gibt und dann schaue ich es mir an und dann werde ich ganz
Dann geht
schnell.
es wieder voll explodieren und dann geht es wieder voll in den Arsch in einem Jahr und dann tun wir
Und ich
immer
werde wieder
hoffentlich am
lang
Peak
brauchen, um das
verkaufen, ja.
Ganze zu recovern und viel Geld verlieren. Es wird eh genauso
Es
sein.
ist eine Story of my life. Also ich habe zum Glück urfrüh Bitcoins gekauft, aber ich habe mehr Bitcoins verloren in Wert, weil ich einfach immer behindert war. Also jetzt ein guter Wert zum Wechseln und es bricht dann. Also ich scheiße. Aber ich habe es gekauft bei 700 € das Stück, also ist okay.
Wow.
Das ist lange her, ja.
Ich wollte schon immer Teil eines Podcasts sein, wo eine Katze über Krypto spricht.
Vor allem, weil du auch
Ja.
an Krypto so
Jetzt
glaubst, auch
freuen.
Mario, oder? Du siehst ja eine große Zukunft für
Du,
Blockchain und
jedem und
Krypto.
jeder seine Asset-Klasse. Für mich ist es nichts als Computer-Hobby.
Elon Musk hat letztens einfach gesagt, also Tesla hat getwittert, ja, wir akzeptieren jetzt Dogecoin als Währungsmittel. Und bam, ist der Kurs explodiert und das ist halt uark, weil man weiß, dass der Musk urviel Doge hat. Und es ist einfach, ich verstehe nicht, dass das
Ja,
legal
das
sein
ist
kann, weil der Hund kann,
Marktmanipulation
ja
und
genau,
da
er
bin
kann
ich
Geld
mir.
drucken, er kauft sich einfach billig Doge, sagt, wir akzeptieren sie. Boom, der Kurs explodiert, er verkauft alle. Sagt, ah, doch nicht. Kauft sie dann 20 Cent oder so.
Es ist Marktmanipulation, das ist eher ein absoluter Scheiß, aber seitdem wurde das eh reguliert und er hat eh extrem viel Stress deshalb. Aber man muss halt schon auch sagen, ich sage jetzt nicht, der Markt muss frei sein oder so, wir sollten ihn schon regulieren, aber dass die Leute so deppert sind auch, oder? Also ich meine irgendwie, okay. Wenn ich
Ja,
jetzt
es ist halt. Es
in diesem Ding sage, kauft euch Alltagsprolet-Coins und
braucht euch
tatsächlich kaufen sich
Alterspolitik.
so viele Idioten dann Alltagsprolet-Coins, dann ist das halt, wessen Problem ist denn das
Ja,
dann?
wenn ich ein Beisel in Wien finde, das das als Währung akzeptiert, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Schau, ich leider nicht. Das
Du,
kann
bis zum
nicht
nächsten Podcast setze dir einen
sein.
Prollers-Coin auf, okay, das schaffen wir. Dann schauen
Jawohl,
wir
machen wir
mal.
einen
Machen wir
Prollers-Token auf
Initial Coin Offering,
Ethereum.
Prollers-Coin und dann.
Dann findet man ein bisschen was.
Dann ändern wir unsere Namen und ziehen nach, ich weiß nicht wohin, Ibiza oder Balearen oder was.
Du, alle Österreicher wollen nach Ibiza. Also, ihr habt ein Trauma, ihr Ficker.
Ja, das ist alles, was wir kennen, weißt du. Ibiza Lignano.
Ibiza Lignano, ja. Bologna, weiß ich, Biblione.
Lignano, the one and only, Alter.
One and fucking only. Ja, jetzt, wo du Male nicht mehr saufen kannst, wird Lignano warten noch 2 Jahre und Lignano wird zweites Male.
Das ist das Beste, was ATV jemals produziert hat, sind diese Lignano-Dokus zu Pfingsten. Es ist jetzt eh wieder Lignano-Zeit.
Jawohl.
Ja, aber das
ist aber auf mir schon unten, er schickt schon Fotos.
Sitzt du auch in Graz oder Linz oder? Das kann doch nicht Wien sein.
Wer ich? Oder?
Na, der Haberer,
der. Na, der Havi.
Der ist eigentlich Wiener, aber der sitzt schon in Lignano und
schaut. Es fahren schon Wiener nach Lignano? Ich dachte, das ist so ein Landding. Ich dachte, Wiener fahren nach Lignano.
Er ist in Niederösterreich aufgewachsen.
Ah ja, na da. Da hast du.
Außerdem ist alles, es ist billig dort und das ist das Einzige, was ihn interessiert.
Billig und
Strand, da geht nicht mal ins Wasser. Es setzt sich jemand Beisel ans Meer und schierst ein Bier nach dem anderen und schiebt derweil Pizza rein.
Wenn du es so erklärst, klingt das eigentlich gar nicht so schlecht.
Es ist wirklich, das ist Urlaub halt. Ich fühle es jetzt extrem auch. Jetzt habe ich mir selber Bock gemacht auf Lignano.
Ich bin in 2 Stunden dort, also das ist nicht so schlecht.
Also ja, du kommst dort. Oh Gott.
Der lebt in Italien.
Ja, du lebst in Italien?
Ja, im Garten. Ja, die haben Arbeitslosengeld für ihn extra irgendwie geregelt. Keine Ahnung.
Nice. Naja, dann Spaß in Lignano. Ich meine, ich segne dich schon kurz, aber.
Danke, danke, danke.
So, nur wenn ich in Länge ziehen, weil die Fredi muss
aufs Klo. Aufs Klo muss
ich. Ich wollte Pipi-Box sagen, du Kuh.
Mach den raus.
Auf die Pipi-Box.
Aber haben wir noch urdringende Fragen? Oder Fredi, willst du irgendwas urarges, urwichtiges sagen?
Ich muss auch urdringend aufs Klo tatsächlich.
Nein, ich habe genug geredet. Und ja, ich habe alles gesagt. Sein.
Ich habe sicher noch urviele Fragen und die fallen mir erst morgen ein. Ich schicke sie dann im auf Instagram-Chat, damit du wieder 3 Monate nicht darauf antworten kannst.
Sehr gerne mache ich das für dich. sonst machen wir gerne einfach einen zweiten Teil, so in 2 Jahren. Ja,
ich wollte gerade sagen, wir machen ein Follow-up.
Wenn du rich and famous bist und deine zweite Party der Shit in Vienna geworden ist.
Und deinen Kraken-Account-Passwort gefunden hast, dann schmeißt du und.
Ich glaube, ich bin schon reich jetzt auch, aber
egal. Das solltest du aber jetzt dann bald einmal machen, den Kraken. Weil was ist, wenn es dann wirklich morgen explodiert, denkst du alles verkaufen, dann brauchst du 4 Wochen.
Ja, das denke ich mir jeden Tag.
Du musst nur eine E-Mail an Tommy schicken und fragen, ob der was drehen kann, oder?
Ja, ich mache es jetzt. Sei es nicht für meine Mutter, ja, also das reicht jetzt.
Gutes Schlusswort, sei es nicht für meine Mutter, es reicht.
Das stimmt, ja. Aber ist er überhaupt noch bei den Neos?
Ja,
wurscht.
Ja, ist egal, das ist ein Internet-Heine, die können alle Voodoo, schau Mario an, der macht auch die Zaubersachen immer. Hm. Du setzt dich kurz an den Computer und am nächsten Tag hast du Scheiße in Twitter stehen.
Hex.
Grazer Hex, Hacker macht irgendwie random Blabla und fickt Rewe.
Fredi, es war wunderschön, wir haben sehr viel gelernt und auch ganz schön viel gelacht und wir werden uns jetzt beide erleichtern und ich wünsche dir noch ein schönes Date und danke fürs
Dankeschön. Kommen.
Danke fürs Zeitnehmen und viel Spaß zu deinem Date.
Danke. Ciao, ciao.
Baba.
Ciao. Tschüss.